Hallo und herzlich willkommen, liebste Patrons, meine Lieblingsmenschen haben sich versammelt vor ihren Funkgeräten und Radios und Walkie-Talkies, um bei der neuen Folge Hooked on Topic zuzuhören. Wir haben ein ganz cooles Thema uns heute ausgesucht und mit wir meine ich eigentlich eher Leo, denn das ist Leos Idee, der mir gerade gegenüber sitzt. Hallo Leo.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Tom ist immer noch im Urlaub, ist sehr bald wieder da. Dann bin ich aber auch wieder kurz unterwegs. Wir verpassen uns jetzt häufig. Wir versuchen uns ein bisschen zu umgehen. Hier ist was passiert, ich möchte da nicht drüber reden. Jedenfalls wird Hooked jetzt immer so, also wir haben halt mehr Urlaub dadurch bekommen, weil wir jetzt immer so Urlaub machen, dass wir uns nicht gegenseitig sehen. Deswegen hat immer einer Urlaub. Total praktisch die nächsten Monate.
Das ist, ich weiß nicht, ob du die Leute vor den Volksempfängern zu Hause so verarschen solltest.
Den Voll. Ja. Ja, wer weiß, ob die, ich weiß nicht, Volksempfänger, ne? Volk ist so ein Wort. Das ist nicht gut gealtert.
Nee, stimmt. Und man merkt es daran, wenn jemand Volkswirtschaft studiert. Ja. Das ist das Schlimmste. Aber ihr könntet als Patreon Stretch Goal, könntet ihr machen, dass ihr euren Sexskandal, der euch auseinandergetrieben hat, veröffentlicht und darüber redet.
Naja, da ist ja noch, wir müssen ja erstmal gucken, wie endet. Weißt du? Das ist halt, der ist halt noch am Laufen. Und wir müssen gucken. Jetzt heißt, du hast mich jetzt gerade kurz ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil jetzt frage ich mich, ob es auch nicht Volkswirtschaft gibt. Also ist nicht jede
Volkswirtschaft gibt es noch.
Aber die ist doch auch fürs Volk.
Ja, aber es ist ein kleinerer Maßstab. Es ist einfach ein Subset.
Also ich finde einfach, an der Terminologie könnte man arbeiten. Weißt du?
Finde ich auch.
Und ich finde auch Betriebe.
Man könnte auch am Fach arbeiten. Oder an den Menschen, die das Fach studieren.
Also da kann man nicht mehr dran arbeiten. Da kann man einfach nur sagen.
Klar, mit einer Säge.
Hey, liebe Studenten, ich freue mich auch über euren Support sehr. Vielen, vielen Dank. Wir haben euch sehr, sehr lieb. Keine Sorge, Tom ist bald wieder da und wird sich dafür ausgiebig entschuldigen.
Hallo, auch Christian Lindner. Schön, dass du
hörst. Hi, Christian. Danke für die 5 Euro.
Sexy Boy.
Wir haben als Thema uns ausgesucht, gute bis sehr gute Spiele, die wir sehr mögen, die allerdings so ein Feature haben, ein Problem haben, ein Gameplay-Element haben, ein Geschichtstwist, was auch immer haben, wo wir sagen, fuck, das funktioniert nicht. Und wir wollen einfach mal darüber sprechen, was das mit den Spielen macht, ob das die Spiele wirklich schlechter macht, ob das vielleicht sogar den Spielen in unserer Sicht so ein bisschen hilft, was diese negativen Aspekte mit einem ansonsten positiven Spiel macht und warum es uns das Spiel nicht direkt versaut.
Ja, natürlich, man merkt jetzt schon, wenn wir das Thema sagen, dass das teilweise natürlich stark subjektiv sein wird, weil was total. Der eine als Makel wahrnimmt, stört den anderen halt überhaupt nicht oder sieht er sogar gar nicht als Makel oder sowas. Also das ist, ich sag mal so, wenn zum Beispiel zwei Leute können sich zum Beispiel auch darauf einigen, dass ein Spiel eine Schwäche hat, aber der eine sagt, ja, ich weiß, was du meinst, aber es stört mich jetzt gar nicht so sehr. Und der andere sagt, what the flying fuck ist das denn? Mhm. Also, ja, aber ich finde, es ist ein lohnendes Thema, weil sowas tatsächlich häufiger vorkommt, als man denken sollte. Wir haben ein bisschen drüber nachgedacht, so ein bisschen gebrainstormt, jeweils für uns und jetzt gerade nochmal kurz vorm Podcast. Und es passiert ziemlich häufig und ziemlich häufig sogar in Spielen, von denen ich sagen würde, dass sie erstklassig sind. Also wo du wirklich so ein großes, episches Teil vor der Nase hast und dir dann denkst, ja, aber wenn ich eine Sache ändern könnte, dann wüsste ich ganz genau, was es wäre, weil es diese eine Sache gibt, die mich daran stört. Ich habe vorhin einen kurzen Blick auf deine Liste geworfen und habe auch gesehen, da sind ein paar Titel dabei, von denen ich weiß, dass sie dir sehr am Herzen liegen und wo du trotzdem sagen würdest, das eine hätte wirklich nicht sein müssen, weil da hätte man noch dran arbeiten können.
Genau. Fang doch du einfach mal mit dem ersten Ding an, wo du sagst, das ist was Episches, was Tolles, aber trotzdem hasse ich es.
Es ist episch, es ist toll, aber trotzdem hasse ich es. Ich habe, als ich das Thema gepitcht habe, war das erste Spiel, was mir durch den Kopf geschossen ist, eins, was auch bei dir draufsteht.
Und also ich habe mir deine Dinger auch direkt mit draufgeschrieben,
genau. Damit du es nicht
vergessen.
Und was kurios ist, das ist ein Spiel. Das ist ein Fernbeispiel, weil mir persönlich geht es gar nicht so bei dem Spiel, aber ich weiß, dass es vielen anderen Leuten so geht, nämlich bei Witcher 3. The Witcher 3 Wild Hunt ist doch, würde ich sagen, ein beliebtes Spiel.
Eins, das ganz gut wegkam. So, also ich würde sagen, so ein paar Casuals haben sich das für sich entdeckt. Die Elite hat da, glaube ich, einen gesunden Abstand und gesagt, nein, das ist, also Gothic, this is not.
Entschuldigung, was bitte? Schwerter und Drachen? Wo, haben wir 1990?
Hat dieser Hauptcharakter etwa einen Namen?
Jedenfalls, Witcher 3, ich persönlich liebe es, es ist eins meiner Lieblingsrollenspiele der letzten 200 Jahre, also seit Witcher 3 rausgekommen ist, ist es eins meiner, seit dem Zeitalter, in dem Witcher 3 spielen soll,
ja,
ist es eins meiner Lieblingsrollenspiele. Und ich mag es sehr gerne. Und ich persönlich habe einem Spiel eigentlich gar nicht so viel auszusetzen. Ich weiß aber, dass das Spiel einen Punkt hat, den viele Leute sehr befremdlich finden, sehr abstoßend. Ich habe sowohl persönlich schon mit Leuten gesprochen, als auch im Internet in der Recherche gesehen, und zwar das Kampfsystem. Mhm. Und damit verbunden auch das Charakterentwicklungssystem bei Level-Ups, mhm, und so. Dieses, was kann man eigentlich mit Geralt lernen und wie kann man Geralt ausbauen und customizen und sowas, mhm, wenn man dann Witcher 3 spielt. Habe ich mit vielen Leuten gesprochen, die meinten, ich spiele Witcher 3 insgesamt gerne, ich habe es durchgespielt, aber dieser Aspekt ist wirklich nicht gut, und ich kenne auch Leute, die abgebrochen haben deswegen, weil sie sagten, das Spiel ist mir zu viel Kampf und den Kampf finde ich Schrott. Mhm. Ich weiß nicht, wie du Witcher 3 wahrgenommen hast.
Ich bin ja nicht der allergrößte Witcher 3-Fan. Ich mag es immer noch sehr gern, aber mhm, bin halt nie in diesen Hype reingeraten, was bei mir eher mit der sehr offenen Spielwelt zu tun hat, mhm, die ich finde sehr konträr geläuft zu der Geschichte, die erzählt wird. Und ich fand es immer ein bisschen schade, dass es nicht linearer war. Aber das Kampfsystem ist etwas, wo ich es immer erkannt, also ich habe immer erkannt, dass das fällt halt deswegen raus, weil der Rest des Spiels so extrem hochwertig ist. Mhm. Und das Kampfsystem, ich würde halt, also wenn Leute sagen, das ist scheiße, würde ich widersprechen. Es ist halt auch nicht so richtig geil. Mhm. Es ist so da. Es gibt mir so das Gefühl, als ob ich jetzt hier, wie heißen die Spiele von Spider? Technomancer spielen würde oder eines dieser ganzen anderen so so Double-A europäischen Rollenspiele, wo man einfach so ein bisschen drückt und dann passieren Sachen und dann passt das schon. Da hat es mich sehr dran erinnert.
Okay.
Da es aber in dieser sehr überzeugenden Spielwelt drinsteckt, von Charakteren, die so echt wirken, bricht es dann so ein bisschen raus, dass man dann in diesen Button-Mashing-Modus kommt, wo irgendwie, es wurde ja gepatcht, muss man dazu sagen, ne? Es wurde ja stark verbessert über Zeit, aber am Anfang waren ja die Animationen waren immer sehr lang und du konntest sie nicht so richtig abbrechen. Das Laufen war immer so, du hast so einen Wendekreis wie so ein 15-Tonner. Und deswegen hat es mich zwar gestört, gerade weil es ja dieses actionbasierte Kampfsystem ist und ich sehr, also actionbasierte Spiele sehr liebe, also dann vergleiche ich es halt oft gerne so weiß ich nicht, wenn ich so ein Dragon's Dogma vergleiche, sieht natürlich Witcher 3 alt aus, aber ich finde, es ist immer noch okay genug und nicht so sehr im Fokus, dass ich darüber hinwegsehen kann,
mhm,
wenn das Sinn ergibt.
Ja, ja, das ergibt durchaus Sinn. Ich hab Witcher 3, glaube ich, erst in der verbesserten Version gespielt, also erst nachdem es schon eine Weile gepflegt worden war. Und wie das immer so ist, wenn man mit so einem System keine großen Probleme hat oder wenn man erstmal eine Weile dran ist oder sowas, dann entdeckt man an so einem Kampfsystem ja vielleicht dann auch Facetten, die Leute, die sich schon vorher haben abschrecken lassen, sozusagen gar nicht erst gesehen hätten. Also ich sehe in Witcher 3 zum Beispiel schon das Potenzial, dass man ein paar unterschiedliche Spielstile finden kann oder so. Ich habe irgendwann einfach einen Geralt gespielt, der hauptsächlich dadurch gekämpft hat, dass er Bomben geschmissen hat.
Und ja, um das ihn herum waren gehört, dann, ja.
Ja, um ihn das herum sind dann Oberkörper explodiert, einfach nur von Gegnern. Standen überall nur Beine.
Dieser Alchemieweg soll wohl richtig cool sein, den. Es ist halt, man muss sich halt anstrengen, um den zu machen.
Ja,
weil natürlich inhärent, wenn du so ein Spiel spielst, denkst du natürlich, ja nee, ich will jetzt lieber 5% mehr Schaden machen, als so einen Trank brauen, mit dem ich stärker werde. Zumindest ist das dann so mein erster Gedanke.
Ja.
Ich hätte mich gefreut, wenn das Spiel dann so ein bisschen, weil natürlich, es passt auch viel besser zur Fantasie des Spiels.
Ja.
Oder zur Fantasy, die das Spiel dir mitgeben will, weil der Witcher ja da nur eigentlich so kämpft in diesem Universum, dass er sich mit Tränken stärkt, dass er dann auch Bomben wirft und so weiter und so fort. Das fand bei mir halt kaum wirklich statt, weil ich halt so merkte, okay, das Kampfsystem ist nicht so meins. Also investiere ich auch nicht die Zeit da rein, um die Finessen dieses Kampfsystems zu entdecken und dadurch vielleicht ein Kampfsystem erst zu entdecken, das mir dann wiederum mehr Spaß macht.
Ja.
Das ist so ein bisschen so ein Teufelskreis.
Ich muss gerade aus irgendeinem Grund daran denken, ich hatte kürzlich Fury gespielt und habe mich von dem Spiel früh verschrecken lassen und bereue es ein bisschen, weil ich habe schon am Anfang des Spiels gemerkt, dass es cool ist.
Mhm.
Und ich bin mir ganz sicher, mit den restlichen der 10 Bosse oder 11 oder wie viel das Spiel hat, würde ich auch sehr viel Spaß haben und so. Aber dann so eine frühere Barriere ist manchmal so eine Sache, die einen sehr verschrecken kann. Und das ist umso schlimmer, wenn es wie bei unserem heutigen Thema darum geht, dass es eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel ist, aber dir dieser Makel so früh ins Gesicht springt. Und zum Beispiel für Witcher 3 ist das Kampfsystem einfach, es ist definitiv nicht der einzige Aspekt des Spiels, aber es ist doch ein sehr großer, zentraler Aspekt. Und wenn du halt so gar keine Freude daran hast, dann kann das an der Stelle sehr kritisch sein. Da muss man wirklich sagen, es gibt bestimmt mehr als eine Person auf dem Planeten, die von Witcher 3 ganz allgemein abgeschreckt wurde, einfach dadurch, dass sie in den ersten Kampf oder in die ersten 5 Kämpfe gekommen ist und gesagt hat, what the fuck ist das denn? Mhm. Und nicht klargekommen ist. Es erklärt sich in der Hinsicht auch nicht besonders gut, mhm. muss man auch sagen. Da hätte man ein bisschen mehr Anleitung des Spielers, ein bisschen mehr Heranführung im Spiel machen können oder so. Ja, es ist, ich sag mal so, ich würde dem Spiel weniger verzeihen, wenn es ein schlechtes Rollenspiel wäre, wenn es irgendwie, also wenn es erzählerisch schlecht wäre, Charaktere,
ohne Frage. Fest,
sowas und so weiter und so fort. Es gibt auch Rollenspiele, die weder das Kampfsystem noch die Erzählung gut machen. Okay, wie auch immer. Ich habe gerade die Hülle von einem bestimmten Spiel hochgehoben.
Wer uns den Namen dieses Spieles sagen kann, der gewinnt das Spiel. Das ist gelogen. Ich würde es machen, aber ich muss dann einen Brief rausschicken, so einen Umschlag mir suchen. Deswegen, das war gelogen, es geht um Skyrim.
Ja, das ist Sky Dumont, jedenfalls.
Außerdem, wer von euch will Skyrim VR gewinnen? Was falsch mit euch?
Raus aus unserer Community.
Die 50 Euro könnt ihr auch einfach in Patreon noch weiterstecken.
Richtig. Nein, also wie gesagt, Witcher 3 war aus irgendeinem Grund, obwohl es mir selbst nicht mal so geht, war eins der ersten Beispiele, was mir durch den Kopf geschossen ist, zusammen mit einem anderen Spiel, was in dem Jahr auch rauskam und was du, glaube ich, auch aufgeschrieben hattest, nämlich
Metal Gear
Solid The Phantom Pain.
Genau, also das hattest du mit aufgezählt in deiner Ursprungsliste und die habe ich dann mal alle mit aufgeschrieben.
Genau.
Weil das könnte sogar das fast beste Beispiel für dieses ganze Ding sein.
Ja, und vielleicht auch das genaue Gegenteil von dem Witcher-Ding, weil spielerisch, gameplay-technisch und auch in mancherlei anderer Hinsicht oder sowas, ist The Phantom Pain, finde ich, über jeden Zweifel haben. Also es macht unglaublich Spaß, The Phantom Pain zu spielen.
Ja.
Aber kannst du mir die Story erklären? Kannst du sie mir zusammenfassen? Kannst du mir sagen, warum das alles passiert? Kannst du mir erklären, was für einen Zusammenhang sie mit dem Rest des Metal Gear Solid Story Kanons so richtig zu tun, also so richtig zu tun hat?
Ich würde sagen, dass ich es kann, weil ich aber auch sehr viel Zeit abseits noch rein investiert habe. Und ich finde, das ändert ja nichts daran, dass das Storytelling einfach not on par ist, sage ich mal. Also es ist einfach nicht so gut, wie man sich das eigentlich daran gewöhnt hat. Und ich glaube, es könnte sein, dass ich vielleicht in den letzten ein paar Wochen dabei bin, Metal Gear Solid 5 nochmal zu spielen. Vielleicht. Ich möchte da jetzt nichts konkret zu sagen, aber vielleicht ist es möglich.
Könnte dem so sein, ja.
Und was mir da auffällt ist, das hat fucking viele Cutscenes. Das hat verdammt viel Story und Cutscenes. Allerdings hat es halt noch unfassbar viel mehr drumherum. Ich weiß es, ich habe es noch nicht geguckt, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man sich einfach mal die Menge der Cutscenes über das ganze Spiel verteilt mit einem anderen Metal Gear Solid vergleicht, könnte ich mir vorstellen, dass da gar kein so großer Unterschied drin vorkommt. Der Unterschied ist natürlich, dass das Spiel an sich fünfmal so lang ist wie andere Metal Gear Solids und du einfach fünfmal so viel Filler-Content halt im weitesten Sinne auf einer geschichtlichen Sicht hast, der allerdings aus einer spielmechanischen Sicht essentiell wichtig ist. Ja. Also du hast halt in fast jeder Mission irgendwie, also natürlich, ich rede jetzt wirklich von den neuen Missionen, nicht von den Remix-Missionen, die später dazu kommen, aber bei den neuen Missionen hast du eigentlich fast jedes Mal irgendein neues Ding. Irgendwas, was anders ist als in den vorherigen Missionen, die du gespielt hast, die dann in irgendeiner Art und Weise dich überraschen. Und natürlich kannst du diese Missionen auch auf drei unterschiedliche Arten und Weisen spielen und die verändern sich auch ganz grundsätzlich. Und so war es dann für mich sehr überraschend, dass bei mir Metal Gear Solid immer von der Geschichte lebte. Mir war das Gameplay relativ egal, tatsächlich. Also Metal Gear Solid 2 und 3 und 1 hätten spielmechanisch richtig Grütze sein können. Das hätte sie, glaube ich, nicht viel schlechter gemacht, in meinen Augen. Und dass dann 5 mich geschichtlich tatsächlich, es hat mich also enttäuschen kann, ja, auch wenn ich da nicht so kritisch bin wie viele andere, aber es hat mich trotzdem enttäuscht, dass ich sagen kann, geschichtlich ist das nicht das, was ich mir davon erhofft habe und trotzdem ist es das beste Metal Gear Solid meiner Meinung nach. Das beschreibt für mich nur, was für ein unglaubliches Achievement, was für ein unglaublicher Erfolg das im Punkto Game Design für mich ist.
Ich finde das nicht absurd, das zu hören. Ich persönlich bin immer noch ein größerer Fan von Snake Eater, aber das ist
verstehe ich voll.
An der Stelle, wir reden hier wirklich von persönlichen Präferenzen teilweise auch und so eine Sache. Die Sache ist die, auch die Platzierung dieser, du hast recht, es gibt viele Cutscenes und sowas, aber zum Beispiel auch die Platzierung. Wenn du das Spiel das erste Mal spielst, meiner Meinung nach, auch wenn du es danach nochmal spielst oder sowas, zum Beispiel sind diese Cutscenes immer am Ende von irgendeiner Mission. Mhm. So, und ich meine wirklich irgendeiner. Mhm. Du kommst in Afrika an, du untersuchst ein Wasserkraftwerk, wo irgendwas passiert. Ja. Und plötzlich ist eine Cinematic Cutscene in der Szene und später kannst du in den Kontext setzen, warum du da jetzt, ich will nicht spoilern für die Leute, die es noch nicht gespielt haben, aber warum du dort eine bestimmte Sache entdeckst, mhm, in einer Cinematic Cutscene. Aber in dem Moment so, okay, für mich wirkte das jetzt erstmal wie jede andere Mission, als ob ich einen Attentat mache auf General XY in, mhm, dem Dorf, bla. So. Und es ist auch strukturell so komisch.
Ja.
Dann hat es ein paar grundlegende Designentscheidungen, die sich auch nochmal aufs Erzählerische stark auswirken. Zum Beispiel Big Boss. Nicht so sehr, dass Kiefer Sutherland gecastet wurde, aber Big Boss ist ein wesentlich schweigsamerer Charakter, mhm, als das vorher war. Vorher, mhm, hattest du sehr viel mehr Snake erzählt uns was.
Ja.
Meistens indirekt über Codec oder so. Aber auch in Cutscenes und so. Und wenn es nur war, dass er immer wieder Metal Gear gefragt hat. Aber Snake war, würde ich sagen, oder Big Boss, war ein sehr anderer Charakter. Mhm. Und auch hier ist er fast eher Beobachter der ganzen Sache, habe ich den Eindruck. Er ist manchmal, ja, sehr distanziert. Oder er handelt halt, anstatt zu sprechen. Und ansonsten lässt er so Sachen über sich ergehen. So, oh, ein fliegender Wal, der in Flammen steht. Okay,
ja. Ja, also genau. Ja,
Dinge,
ja,
die passieren.
Flying Whale.
und das ist, es kommen noch ein paar Sachen hinzu. Bei mir persönlich kommt halt noch hinzu, ich habe Ground Zeroes nicht gespielt. Ist halt
eine, oh, Sache, das ist krass, okay.
Ich verstehe, warum Ground Zeroes eigentlich doch wichtig ist für die Erfahrung, ja, von The Phantom Pain. Aber ich muss auch sagen, diese ganze Sache mit XOF und Skullface und das ist halt, ich hab den Eindruck, dass es storytechnisch ein Anhängsel dieser ganzen Peace Walker Sache ist. Weißt, mhm, du, diese ganze 60er Jahre Wettrüsten, auch mit Snake Eater und so weiter und so fort, diese ganze kalte Kriegsnummer und so weiter, dröppelt so vor sich hin, und genau wie die 80er dann in einer echten Politik-Tauwetterperiode erreicht haben, ist das jetzt hier so noch das letzte Anhängsel. Nochmal jemand, der versucht, mit einer Superwaffe seine Agenda durchzusetzen, eine Agenda, die, wie ich finde, selbst für Metal Gear Solid-Verhältnisse ziemlich eigenartig ist.
Sie ist halt die perfekte Verbildlichung davon, wie ein Konzept, das auf einer ideologischen Ebene Sinn ergibt, also oder auf einer metaphorischen Ebene, wie dieses metaphorische Konzept halt einfach in eine praktische Sache umgekehrt wird. Du sagst so, I get it, ich verstehe, was du sagst, aber das aus dieser Metapher einen echten Sting zu machen, erscheint seltsam.
Das ist, aber ich meine, Kojima hat seit jeher natürlich irgendwie, mhm, immer diesen Anspruch, was, wenn unsere Erinnerungen physisch und mechanisch, ja, ja, sein könnten? Was, wenn unsere DNA und unser Erbe physisch sein könnte und so? Und hier hat er halt so, was, wenn unsere Sprache durch unsere Kultur, mhm, einen körperlichen Aspekt kriegt, den wir weaponizen.
Das ist natürlich das ist so eine geile Idee, eigentlich.
Ja,
aber die Art und Weise, wie sie präsentiert wird, ist tatsächlich half-assed, also nicht richtig geil.
Ja, und das ist, das ist so schade, weil nichts, aber auch wirklich nichts könnte mich davon abhalten, The Phantom Pain auf den absoluten, also auf den obersten Platz des Spiele-Olymps und meine absolute Top-Position im Spielbereich zu hieven, wenn es nicht auch so wäre, dass ich Metal Gear Solid für seine Erzählung doch sehr, sehr mag. Ich weiß zu schätzen, dass Metal Gear Solid seit hier spielerisch auch immer eine interessante Erfahrung war und mechanisch sehr tight, sehr detailverliebt manchmal, mhm, auch, oder sehr oft sogar detailverliebt und so. Und ja, und hier habe ich halt nicht mehr das gesamte Paket. Ich habe einen extrem guten spielerischen Aspekt und ich habe einen interessanten, aber wie ich sagen würde, doch irgendwie, ja, makelhaften, also irgendwie, mhm, leicht schwächeren oder leicht nach einem kleinen Makel schmeckenden Story-Part. Mhm. Und das ist so seltsam für mich. Das ist so, ja, das fühlt sich instant deswegen nicht mehr nach Metal Gear Solid so richtig an. So ein bisschen. Und das finde ich sehr interessant. Ich kann mir vorstellen, dass Leute das sehr unterschiedlich wahrnehmen. Es gibt bestimmt Leute, die jetzt gerade in diesem Moment bereits dabei sind, wütende Kommentare zu schreiben in die Richtung, was, wie kann man denn das nicht verstehen? Das ist doch ganz einfach.
Oh, ich glaube eher ist die andere Richtung. Also ich habe auch sehr eher den Eindruck im Internet, dass Phantom Pain, wer das mag, ist verrückt. Weil das ist ja, hat ja keine Geschichte. Das lese ich zumindest des öfteren Mal, wenn ich mich umhöre. Ja. Das ist wirklich nicht, also in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so gut gealtert, habe ich das Gefühl. The Phantom Pain. Ich habe aber auch wirklich das Gefühl, beim erneuten Spielen, dass sehr viel überlagert wird halt von den letzten Stunden, weil das ja auch so aufhört. Es hat ja kein dieses Bam-Ende, sondern es hat ja drei Enden, die, wo man nicht so ganz beim Spielen was, okay, habe ich die jetzt, wie unlock ich, okay, da kam jetzt eine Cutscene, oh, Credits, okay, und dann geht es aber doch irgendwie weiter, und dann hört es nochmal so ein bisschen auf, und dann hört es nochmal auf. Und es hat nicht diesen Moment, den Metal Gear Solid eigentlich immer hatte. Und dann hat es natürlich diese wiederholten Missionen, die du nicht machen musst, aber die natürlich vorkommen. Und das zweite Kapitel, was so viel verspricht und dann nicht das alles hält. Und dann das fehlende Ende natürlich. Dass das alles so ein bisschen überlagert, dass dieses Spiel, finde ich, in den ersten 20 Stunden wirklich gut reinhaut, auch geschichtlich. Also ich finde, man merkt halt einfach, wie das scheint in irgendeiner Art und Weise linear entwickelt worden zu sein. Mhm. Dass, so wie die Zeit ausging, man auch sich eher dem Ende der Geschichte genähert hat und am Anfang noch ordentlich Zeit reingesteckt hat, weil wie viel am Anfang inszeniert ist und wie viel erzählt wird, das überrascht mich, weil ich das in meinem Kopf auch nicht so wahrgenommen hatte, wenn ich da drüber nachdenke, weil diese späteren Erscheinungen da wirklich mehr in Kraft treten. Aber ja, also ein perfektes Beispiel für ein solches Ding. War ja mein Spiel des Jahres, in dem Jahr, in dem es rausgekommen ist, aber ich würde halt niemandem widersprechen, der sagt, aber die Geschichte ist doch enttäuschend. Nee, natürlich ist sie das, stimmt. Was halt für mich noch mehr aussagt, wie sensationell dieses Spielgefühl ist dafür, dass es mir als Metal Gear Solid Freak dann trotzdem irgendwie so gut gefallen hat.
Und hier höre ich dann auch nochmal klar heraus, dass das für mich wirklich das Gegenteilige ist von Witcher. Weil Witcher 3 habe ich gespielt für seine Dialoge, Quests, bisschen für die Entscheidungen auch und so weiter und so fort. Alleine die Subquests, was da so passiert, also die Nebenmissionen und sowas und so. Und da haben wir ein Spiel aus dem Part, der, sagen wir vorsichtig ausgedrückt, nicht ganz tight ist. Mhm. Ne? Also ja, wo ein bisschen was schlackert. Ich finde das interessant, weil das waren ja die beiden Platzhirsche in dem Jahr, in dem sie rauskamen, mhm, sozusagen. Und ich finde es so interessant, dass wir da zwei erstklassige Spiele haben, die beide auf ihren die beide an gegensätzlichen Stellen sozusagen ihre Makel haben. Ja. Beide gelten immer noch und wie ich finde, zu Recht als Meisterwerke. Und bei beiden kann man aber trotzdem auch mit dem Finger drauf zeigen und sagen, an der Stelle. Weiß nicht. Irgendwas ist da an dieser Stelle vielleicht gespart worden oder vielleicht nicht ganz so hingehauen konzeptionell. Finde ich interessant. Ich habe jetzt leider schon die ersten beiden Spiele vorweggenommen. Ich weiß zufällig, dass du noch einen Metal Gear-Titel da drauf zu stellen hast.
Genau, da würde ich auch als nächstes Mal drauf kommen, weil das ist ein sehr anderes Ding.
Das ist sehr gut, weil ich hatte jetzt ein schlechtes Gewissen, dass ich hier die ganze Zeit die Themen einleite.
Alles gut. Ich habe mir nämlich Metal Gear Rising notiert und ich würde da tatsächlich auch Devil May Cry 1 bis 4 mitzählen. Allgemein kann man sehr viele Character-Action-Games hierzu zählen.
Ist es wegen der Story oder wegen des Gameplays? Naja, es gibt ja nur diese beiden, wir haben das gerade etabliert, es gibt nur diese
beiden. Also die Story von Metal Gear Rising ist über alle Zweifel erhaben. Let's make America great again. Da hat Donald Trump einfach nur geklaut. Metal Gear Rising hatte eine ähnlich akkurate Prophezeiung der Zukunft wie Metal Gear Solid 2 erlangt. Es ist wirklich absurd, wie einfach dieses Spiel, was Amerika parodieren wollte, versehentlich die Zukunft vorhergesagt hat. Das ist wirklich sehr, sehr amüsant.
Das sagt sehr viel über den aktuellen Status der USA.
Ja, tatsächlich.
Wie lange dauert es, bis Donald Trump an ein Mikro geht und einfach nur sagt Nanomachines?
Ja, wirklich, ne? Also es gibt so einen Moment, wo bei Giant Bomb, das gucke ich ja sehr gern, und da hat ein ehemaliger Redakteur, der mittlerweile nicht mehr dort arbeitet, Drew Scanlon, die komplette Metal Gear Solid-Reihe auch das erste Mal live vor Kamera gespielt, wie wir das auch mit Mats gemacht haben. Und das war aber dann, also sie haben angefangen vor 2016, aber dann nach 2016 sind sie bei Rising angekommen. Mhm. Und dann kommen sie zu dieser Endcutscene, wo einfach wirklich als Senator Armstrong sagt, Let's make America great again! Und der wäre halt wirklich fast explodiert, weil das natürlich unglaublich erscheint, dass das Spiel dann auch 2 Jahre vorher erschien. Diese Character-Action-Games, ich habe jetzt mal Metal Gear Rising da einfach als bestes Beispiel vorgenommen. Ich liebe Metal Gear Rising. Ist meiner Meinung nach das wohl womöglich beste Spiel dieses Genres. Das Spiel hat aber einfach de facto kein gutes Level-Design. Und jetzt müsste man eigentlich behaupten, aber Level-Design ist doch eine der Grundpfeiler für jedes Videospiel. Und da, finde ich, entsteht eine sehr interessante Diskussion, die man auch auf, wo ich dieses Genre der Character-Action-Games so ein bisschen auf die gleiche Ebene hiefe, wie das auch bei Kampfspielen der Fall ist, bei Prüglern wie Tekken oder sonst irgendwas. Mhm. Denn dort hast du ja auch verschiedene Arenen, die aber eigentlich völlig wurscht sind. Und so geht es mir auch bei Character-Action-Games. Ich spiele diese Spiele fast ausschließlich, so eine geile Geschichte wie Omega Rising, also ich finde die ja ehrlich sehr unterhaltsam,
ja, ja.
Ist natürlich ein geiler Bonus, aber ich spiele diese Spiele fast ausschließlich für ihr Kampfsystem. Und welche Tapete im Hintergrund dann sich wiederfindet, ist mir fast egal. Ich weiß es natürlich wertzuschätzen, wenn auch die Tapete geil ist, wie das zum Beispiel bei einem DMC Devil May Cry war. Was eine sehr interessante Diskussion, wo wir vielleicht gleich nochmal zu kommen, weil das Spiel hat ein hervorragendes Level-Design, was aber den Fans von Devil May Cry scheißegal war. Weil es halt einfach nur um das Kampfsystem ging. Und bei Metal Gear Rising ist es sehr, sehr ähnlich, dass das Level-Design, du rennst halt ganz halt durch graue Städte. So, okay, geil. Und dann kommst du irgendwo in den Innenraum und bist in der Kanalisation. Das ist richtig lahmarschig und bricht auch total mit dem Rest der Präsentation, weil du auf diesem Anime-Superhelden-Ding ganze Zeit abfährst und dann rennst du einfach durch die langweiligsten graubraunen Städte. Aber es ist mir persönlich egal, weil die Kämpfe, die ich vor dieser Tapete mache, so unfassbar spektakulär sind.
Das ist ein gutes Beispiel eben für ein Spiel, bei dem man den Makel erkennt, aber der Makel einem nicht so reinhaut oder so. Also ich erinnere mich, ich habe witzigerweise vor kurzem unseren Metal Gear Rising Run auf Time to Die nochmal ein bisschen geguckt. Und ich erinnere mich, dass die Macher von Metal Gear Rising hatten meiner Ansicht nach ein Problem, nämlich, dass sie gerne interessantere Sachen mit ihren Stages machen wollten und nicht richtig wussten, wie sie das in den Kontext einbetten. Mhm. Weil ich erinnere mich noch an dieses eine Level, da ist man in einem Hochhaus und es ist die ganze Zeit Stahl und Glas und Beton und es ist langweilig. Es ist, als ob man über den Potsdamer Platz hier rennt. Mhm. Weißt du, überall sind diese Bürohausatmosphäre. Und in diesem Gebäude gibt es aus irgendeinem Grund eine riesige Halle, die komplett aussieht wie ein japanischer Garten.
Ja, stimmt, die gibt es ja dieses Jahr, hab ich das vergessen.
Ja, und das ist halt ein optisches Highlight. Ne? Das Ding poppt irgendwie, da gibt es Kirschblüten und eine riesige Pagode und was weiß ich nicht alles. Und es gibt keine gute Erklärung dafür, warum dieser Abschnitt da drin ist. Mhm. Das ist nur, Doktor meldet sich übers Codec und sagt, dein Ziel hat ein Japan-Fable und deswegen hat er diese Halle gebaut.
Ja.
Das ist die ganze Begründung dafür. Holy shit.
Ja.
Und ich glaube, das ist Ausdruck dessen, dass sie gerne mehr visuell interessante Sachen gemacht hätten, aber es nicht hinbekommen haben. Mhm. Selbst die Sachen, es gibt ein Level, das spielt auf einem fahrenden Zug. Das ist jetzt im Videospielbereich nichts Neues oder so. Aber es ist mal was anderes. Da passiert Bewegung und so weiter und so fort. Es ist innerhalb von Metal Gear Rising. Und selbst das ist rotzlangweilig. Ja. Selbst das ist grau und matschig und braun und doof und nichts an dem Level-Design. Das, was in diesen langweiligen grauen Levels passiert, ist unter Umständen sehr epic, wie zum Beispiel Raiden hüpft von einer Rakete auf die nächste, um an den Helikopter zu kommen oder was weiß ich nicht alles. Ja, aber die Levels, boy, howdy, von grauen Straßen zu grauen Militärbasen zu grauen Glas-Stahl-Hochhäusern zu grauen Kanalisationen oder braunen Kanalisationen. Jesus, ich erinnere mich noch, dass gegen Ende des Spiels ist man wirklich nochmal in so einer Militärbasis und hüpft da über die Container und so weiter und so fort. Und man kann es wirklich nicht mehr sehen. Also ich mag Metal Gear Rising auch super gerne. Mhm. Und sowas. Und es gibt Character-Action-Games, die machen mit ihren Levels interessantere Sachen. Es ist selten das Highlight des Spiels, aber sie machen interessantere Sachen. Bayonetta würde mir spontan einfallen, weil mir Bayonetta immer einfällt bei Character-Action-Games.
Also das ist, ich würde auch sagen, wenn man einfach mal, das ist das vollständigste, das kompletteste Character-Action-Game.
Ja.
Man kann natürlich auch Bayonetta 2, gerade beim Level-Design, das hat hervorragend designte Level. Also eines dieser beiden Spiele ist so das kompletteste. Ich weiß nicht, ob es mein Lieblingsding ist, es ist auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Aber das hat so wirklich mal auch die Punkte gut gemacht, die halt so ein Metal Gear oder so ein Devil May Cry nicht gemacht hat.
Ja, aber ich gebe dir auch recht, also ich kann nicht leugnen, dass als ich Metal Gear Rising gespielt habe oder als wir es hier gemeinsam gespielt haben für Time to 3, geht mal auf Time to 3, guckt es euch an, das ist ein sehr lustiger Run, den wir da hatten. Ich hatte super Spaß und es war nicht hinterher so, wow, das war eine coole Erfahrung, aber so war es nicht. Ich kann aber nicht leugnen, dass in den Momenten, gerade Kanalisationslevel, den finde ich halt furchtbar dröge, so rein optisch, in den Momenten habe ich die ganze Zeit so ein bisschen so wie ein Stein im Magen, so dass ich mir denke, so, wenn das irgendwie noch in einer netteren Umgebung wäre, dann wäre es schön.
Ja.
Weil ganz ehrlich, zwischendurch, es gibt diese VR-Missionen auch wieder, wo du irgendwelche Herausforderungen machst oder so. selbst die fand ich ansprechender als viele der normalen Level.
Bunt und orange und so, ja, du hast mehr Farben.
Alter. Ja, das ist und ein bisschen Licht und irgendwas ist da, was optisch poppt und so weiter. Und ja, also mich scheint es ein bisschen mehr zu stören als dich vielleicht. Ich würde sagen, mir ist das nicht unwichtig. Aber hier, das ist ein gutes Beispiel für einen Makel, der halt nicht am Kern des Spiels kratzt. Ja. Das Leveldesign ist weder eine Säule des Gameplays, noch der Story, noch der... Es ist halt ein Teil der optischen Gestaltung und da nicht mal der wichtigste, weil ich würde sagen, beim Charakter-Action-Game kommt es auf gute und flüssige Animationen an, die cool sind, coole Charaktermodelle, Gegner-Designs und sowas. Und in der Hinsicht, finde ich, ist Metal Gear Rising Revengeance toll.
Es ist noch nicht mal, also ich würde auch sagen, Metal Gear Rising ist dann nicht das schlimmste Beispiel dafür, weil hier ist das Level dann einfach langweilig. Punkt. Ja. So. Es ist jetzt aber nicht so, dass es dich frustriert oder so. Wenn ich jetzt zu einem Devil May Cry gehe, vor allem, also ich habe jetzt gerade den vierten noch mal so ein bisschen gespielt, das hat halt so echt eine ganze ordentliche Menge Platforming-Passagen, die einfach richtig scheiße sind. Also so richtig schlecht, weil das Springen sich einfach nicht gut anfühlt. Und du springst immer viel zu schnell für die Kamera, die kommt da nicht so ganz mit. Und dann hast du noch so deinen Arm, der als Greifhaken dient, wo du dann einfach ins Nichts springst, weil die Kamera in die gegengesetzte Richtung zeigt. Und dann gibt es halt manchmal auch so Herausforderungen, wo du einfach in geheime Gegenden kommst, nur über das Platforming. Und da saß ich halt wirklich vor ein paar Wochen eine Viertelstunde an einem einzigen Kletterding und das war nur frustrierend. Und das kann man auch auf Ninja Gaiden zum Beispiel aufbringen. Da ist es halt die Kamera, die mit dem Leveldesign überhaupt gar nicht klarkommt, weil einfach das Spielgeschehen viel zu schnell ist für den Rahmen, in den es gesetzt wird. Ja. Aber wenn du dir anguckst, was die beliebtesten Character-Action-Games sind, da wird dir jeder Devil May Cry 3 oder 4 geben oder Ninja Gaiden geben, was für mich halt einfach so zeigt, dass Fans dieses Genres sich wirklich um eine einzige Sache kümmern, das ist das Kampfsystem. Mhm. Was sich, wie ich finde, perfekt symbolisiert in der DMC Devil May Cry Diskussion. Weil ich würde argumentieren, dass DMC das bessere Spiel ist. Aber Devil May Cry hat einfach das deutlich bessere Kampfsystem. Und das ist einfach so viel wichtiger als alle anderen Aspekte. Als das sehr viel bessere Platforming in DMC. Als das sehr viel bessere Leveldesign in DMC. Als das sehr viel bessere, würde ich sagen, Storytelling in DMC. Ich weiß, Leute mögen das teilweise auch überhaupt gar nicht. Mhm. Aber ich würde sagen, im Vergleich mit Devil May Cry ist das schon nochmal eine Nummer besser. Aber das ist eigentlich alles egal, weil es nur um das Kampfsystem geht. Und daher kommt mein Vergleich mit den Prügelspielen. Weil Injustice kann eine geile Story-Präsentation haben. Das wird deswegen jetzt nicht plötzlich bei Evo landen oder bei den Hardcore-Fans von Prügelspielen so gut ankommen, wie es die besten Prügelspiele tun.
Das ist ja richtig, wobei man sagen muss, also das kannst du nicht wissen, weil du dich mit Kampfspielen nicht
beschäftigst. Ja, es war jetzt ein random Beispiel, weil das einzige ist, wo die Story so...
Gerade die Netherrealm-Kampfspiele haben ein paar Makel im Vergleich zu anderen Kampfspielen und die sind tatsächlich auf der spielerischen Ebene.
Die Animation, ich habe mal ein Video über die Animation gesehen, das
richtig,
fand ich voll
faszinierend. Das ist ein ganz großer Teil davon, weil da teilweise Animationen passieren, die kannst du eigentlich keinem zeigen. Mhm. Das geht halt gar nicht. Und Animationen sind, in anderen Spielen sind sie zwar auch gameplay-technisch wichtig und so, aber in Kampfspielen ganz besonders, weil sie so eine Sachen wie viele Frames sind wo platziert und so weiter und so fort, ist halt für Kampfspiele tatsächlich spielerisch sehr wichtig.
Ja.
Und so. Und dann sieht es auch noch panner aus teilweise, wenn so ein Angriff passiert, was auch nicht gerade hilft.
Also um das mal ganz kurz zu erläutern, falls Leute das Video nicht kennen oder die Kritik nicht kennen, um es mal ganz kurz zusammenzufassen, ist so ein bisschen, dass auch die krassesten Moves in Injustice oder Mortal Kombat sehen oft wie so Bitch-Slaps aus. Mhm. Dass die quasi ohne wirkliches, man sieht keine Bewegung im Körper, wo dann Momentum erzeugt wird, sondern ein Charakter steht und haut dann einfach aus dem Nichts so einen Hammer-Move raus, was natürlich sowohl aus einer Präsentationssicht nicht so toll ist. Und das ist etwas, was mir immer aufgefallen ist, was ich aber nie benennen konnte. Mhm. Ich fand das immer komisch, also ich wusste nie, woran es liegt und dieses Video, von dem ich leider nicht mehr weiß, wie es heißt. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Ich weiß nicht, derjenige, der es gemacht hat, der hat eine ganze Reihe gemacht. Der ist Animationskünstler,
soweit
ich weiß. Und man sollte es finden, wenn ihr mal nach sowas wie Injustice Animations oder Mortal Kombat Animations, solltet ihr es auf YouTube finden. Vielleicht finden wir es auch noch, vielleicht können wir es in die Description packen oder so.
Also natürlich, kurz den Satz zu einführen, natürlich die Optik, weil es einfach nicht gut aussieht. Aber wie du sagst, das Spielerische, weil du ja auch ein Beispiel von vielen ist halt, dass du als Gegenspieler natürlich sehen musst, welcher Move kommt. Mhm. Und wenn so ein Move aus nichts startet einfach, hast du natürlich nur wenig Möglichkeiten, darauf zu reagieren.
Das kann man dann natürlich machen, aber dann sollte der Move dementsprechend auch schwach sein, so genau, nur zum Ärgern sozusagen. Und ja, also das ist, aber das führt an der Stelle zu weit, das ist eine ganz eigene Diskussion, ja, die ich dann mit jemandem führe, der sich für Kampfspiele interessiert. Das ist, nee, aber das sind, es gibt auch, ich rede immer von Platinum, wenn ich von Character-Action-Games rede, weil Platinum halt für mich da der Platzhirsch sind und ich deren Spiele am liebsten mag. Es gibt Spiele, von denen, bei denen es streitbar, ob sie spielerisch gut sind oder schlecht. Und vielleicht schon alleine deshalb, weil es streitbar ist, ob die gut oder schlecht sind, sind diese Spiele dann auch nicht so erfolgreich und man assoziiert sie nicht sofort mit Platinum. Wie zum Beispiel Anarchy Reigns oder The Legend of Korra oder
Transformers, TMT.
Ja, oder sowas. Das sind Spiele, also zumindest bei Korra zum Beispiel, würde ich sagen, das ist, also ich habe es ganz gerne gespielt und ich hatte Spaß und Kampfsystem war okay. Es war nicht mehr als okay, es war okay. Mhm. Hinzu kommt halt, es war ein Franchising-Ding, es war halt eins von diesen Spielen, die Platinum immer mal wieder machen, weil sie Geld gerne haben wollen. Aber das sind halt dann auch die Spiele, die man sofort, die in Platinums Katalog untergehen.
Ja.
Weißt du, es ist einfach nur dieses, und ich nehme an, es liegt daran, dass die spielerisch auch nicht gut sind. Ganz schlimm war das Turtles-Spiel, was
genau,
ich vor ein paar Jahren gemacht habe. Das war auch mechanisch einfach
nicht gut. Das habe ich auch nicht gespielt, weil ich einfach schon so gesehen habe in den Videos und dann in den Reviews, oh nee, das will ich nicht probieren. Transformers wiederum war überraschend gut, weil das hatte einfach nur ein richtig starkes Kampfsystem. Der Rest war genauso bla wie auch in Turtles oder Korra, dass es sehr viel Wiederholung war. Das Budget war einfach nicht da. Aber das Kampfsystem war so auf den Punkt, dass ich das wieder verzeihen konnte.
Ist ein gutes Indiz dafür, dass deine These tatsächlich hinhaut. Also gerade bei Character-Action-Games. Und da ist es halt, man würde einem, das ist ein gutes, unsere anfängliche These ist ja dass Spiele Makel haben und dass wir wollten drüber reden, wie wichtig das ist für das Spiel. Mhm. Ist das wichtig für den Genuss und so? Und ich glaube, wir stellen schon fest, das kommt sehr darauf an, wo der Makel ist. Ne?
Voll.
Also,
Als Beispiel, was ich gerade gemacht habe, bei Ninja Gaiden, da ist es mir tatsächlich zu krass. Also, ich habe Ninja Gaiden Black leider nie durchgespielt, obwohl ich es wirklich ziemlich liebe. Mhm. Das fühlt sich so gut an, es ist so gut animiert, es ist so auf den Punkt, aber die Kamera ist wirklich so unglaublich schlecht, dass ich absolut sehen kann, dass man darüber hinwegkommt, weil man auch irgendwann einfach seine Kombos so drin hat, dass man dass das
nicht mehr man so ein großes nicht mehr sehen,
Problem
man
ist. Einfach. Ja, so schlimm ist es fast nicht, aber es hat zumindest so einen Aspekt davon. Aber das ist wirklich so schlimm, dass ich auch als Fan von Videospielen, als Mediums an sich, und als ich bin ja, wir haben ja auch dieses Kritiker-Ding einfach, dass wir das nicht so richtig ausschalten können, ich zumindest dann
auch
nicht. Dass man das einfach ganz Zeit im Kopf hat. Und deswegen habe ich dann leider nicht durchgespielt, aber ich werde es auf jeden Fall irgendwann durchspielen, weil es mir einfach dann zu gut gefällt, als dass ich es liegen lasse.
Ja.
Gotthand auch zum Beispiel, aber ist alles das gleiche, die gleiche Diskussion.
Was hast du noch auf deiner Liste?
Ich habe ein Spiel tatsächlich, das ist eines dieser Beispiele, wo ich sagen muss, ich würde dafür argumentieren, dass der Makel an diesem Spiel essentiell wichtig ist für das Spielgefühl. Dass es ein objektiv gesehen schlechteres Spiel dadurch wird, aber subjektiv wird es ein besseres Spiel. Ich bin nämlich bei Silent Hill der Steuerung. Die Silent Hill Steuerung ist nicht gut. Punkt. Und das kann man, also ich finde, es gibt auch Leute, die versuchen da schon zu argumentieren. Und ich finde aber, wenn man einfach mal sich die Atmosphäre wegdenkt und einfach mal aus einer spielmechanischen Sicht, wie ist es am besten, dass du diese Spielfigur kontrollierst, wie hast du die meiste Kontrolle und wie macht das Kampfsystem am meisten Spaß? Und ich rede jetzt von Silent Hill 1 bis 4 konkret, da ist es nicht besonders gut, vor allen Dingen, wenn wir über das Kampfsystem reden, weil das Kampfsystem besteht daraus, dass du auf den Knopf hämmerst und hoffst, dass es irgendwie funktioniert, weil du ja du hast keine easy Ausweich-Moves, so wirklich. Du hast keine richtigen Kombos, die du ausführst, sondern du hämmerst halt auf die Angriffstaste und hoffst, dass der Gegner stirbt, bevor du stirbst. Das ist objektiv nicht gesehen nicht gut. Wenn ich das aber mal in den Kontext des gesamten Spieles ziehe, dann ist das deutlich besser als alles, was danach kam bei Silent Hill, wo sie nämlich versucht haben, das Kampfsystem zu einem richtigen Kampfsystem zu machen, wo du dodgen kannst, wo du Kombos machen kannst. Was objektiv gesehen eigentlich besser ist. Ich finde allerdings, dass diese Panik, dass diese Hilflosigkeit von ich hämmer auf die Taste und hoffe, dass was passiert, so gut einhergeht mit dem Spielgefühl, mit dem Gefühl, dass auch der Charakter in dieser Spielwelt haben sollte. Und die Frustration, die sich bei mir dadurch ergibt, ist so ein bisschen, geht einher mit der Frustration und der Angst, die auch die Spielfigur fühlen würde, dass ich sie tatsächlich als einen positiven Aspekt bezeichnen würde.
Es ist gerade im Survival Horror ist halt Verletzlichkeit eine ganz wichtige Sache. Also die also die Bedrohung zu spüren und sowas. Und ja, hättest du das Kampfsystem von Vanquish, dann ja, wäre es halt ein bisschen...
das wäre gut.
Es wäre interessant, aber es wäre halt definitiv ein anderes Spiel und es wäre tatsächlich kein gutes Horrorspiel mehr. Ich erinnere mich, dass ich über Silent Hill 1 damals in irgendeiner von diesen Tipps und Tricks-Sektionen in irgendeinem der Magazine da waren Tipps zu Silent Hill, irgendwie Kampftipps oder sonst was, und die begannen mit den Worten: Harry ist kein Soldat. Und ja, genau, darauf läuft es hinaus. Das ist, selbst wenn du eine Pistole findest oder so, ist es immer noch ungelenk, es ist unpräzise, es ist, ich meine, du hast Kontrolle drüber und sowas, aber es ist zum gewissen Teil auch immer Schätzen. So.
Ja,
also, du kannst schon, es ist jetzt nicht reines Glück. Es ist jetzt nicht, ich feuer mal und ich habe den Gegner genau im Visier und trotzdem geht die Kugel daneben oder sowas. Es ist vielmehr so, ich glaube, ich treffe den Gegner jetzt und dann, manchmal klappt es manchmal nicht so in die Richtung. Und ja, das ist definitiv so, wie es ist, so wie ich kämpfen würde, wenn ich in Silent Hill ankommen würde.
Ja.
Ich habe eine grobe Vorstellung davon, wie ich ein Rohr so schwinge, dass ich jemanden am Kopf treffe. Ich habe eine grobe Vorstellung davon, wie ich eine Pistole ziele.
Ja.
Aber ich bin nicht ausgebildet und Harry ist es auch nicht. Harry ist irgendein armer Schriftsteller, der ankommt und in den späteren Teilen halt Hertha und so weiter.
Ja.
Das sind alles normale Dudes und Dudettes. So, ja, und da ist es, ganz viele von den frühen Survival-Horror-Spielen hatten keine guten Steuerungen. Mhm. Ganz oft so Tanksteuerung. Tatsächlich wäre zum Beispiel auch das erste Resident Evil. Es wäre auch ein elementar anderes Spiel, wenn es sich besser steuern würde.
Gibt es ja, ne? Das Remake
hat ja tatsächlich
diese Funktion.
Da gibt es, also hier gibt es wenigstens einen Story-Ansatz dafür, warum die besser kämpfen sollten, weil es sind halt Stars, das spezial stimmt, ausgebildete, bla bla und so weiter und so fort. Und wenn man das Spiel drumherum darauf abpasst und das richtig designt, kann man auch ein besseres Steuerungs- und Kampfsystem und sowas reinmachen und das Spiel trotzdem immer noch bedrohlich und gruselig wirken lassen.
Da hat der Tom gerade, weil es ja auch Patreon-exklusiv ist, ein Patreon-Video veröffentlicht zu Resident Evil 2, was finde ich ein sehr gutes Beispiel dafür ist, weil es immer noch diese Steuerung hat, die auch die Tank-Steuerung, aber ja viel mehr auf Kampf ausgelegt ist als der erste Teil, so ein bisschen das Aliens, was es zu Alien war. Aber das funktioniert dann, weil halt die Waffen stärker sind, weil du mehr Munition findest. Also man kann tatsächlich auch diese Tank-Steuerung dann tatsächlich so bauen, dass es funktioniert, wenn man will. Und ich glaube halt, dass, also die sind ja nicht dumm, die Leute, die diese Spiele machen. Und dass sich das Kampfsystem von Silent Hill 1 bis 4, solange das Kernteam das entwickelt hat, sich nie groß verändert hat, obwohl es immer ein Kritikpunkt war. Das ist, glaube ich, kein Zufall.
Nee.
Also diese Leute sind ja nicht blöd und ignorieren und wissen das nicht. Wie die Leute mögen unser Kampfsystem nicht was. Die Leute wissen das natürlich. Aber ich glaube, sie haben einfach richtigerweise erkannt, dass diese Frustration... Die Alternative wäre, dass man Kämpfe rausnimmt. Aber das wäre ja auch nicht der richtige Weg. Und wenn die Kämpfe dann drin sind, dann müssen sie in irgendeiner Art und Weise ungelenkt bleiben. Hast du Homecoming gespielt?
Nein.
Das ist halt das perfekte Gegenentwurf. Weil da wurde ja gesagt, er ist ein Soldat. Er ist ein Soldat und kann deswegen kämpfen. Du hast einen Dodge-Move. Du kannst wirklich dodgen. Du hast Kombos, wenn du XY richtig schlägst. Und dieses Kampfsystem ist nicht sonderlich gut trotzdem, was Gründe hat, dass du halt, du siehst nicht, wenn die angreifen, die greifen zu schnell an. Es hat dann diese Character-Action-Probleme, weil die nicht wussten, was sie tun. Aber es geht halt, es macht keinen Spaß, sich gegen diese Gegner plötzlich immer zu wehren und nicht mehr zu flüchten. Obwohl das Kampfsystem eigentlich besser ist, macht das Kampfsystem dann aktiv weniger Spaß. Ganz davon abgesehen, dass ja, darf ich was über die Geschichte von Homecoming erzählen, was so ein bisschen Endstory ist? Klar. Kurze Warnung, ich sage etwas über die Endstory von Homecoming, was einer der, das ist so spektakulär dumm. Die ganze Prämisse, warum man sich so gut erwehren kann, ist halt, dass er ein Soldat ist. Und das er auch erzählt, er kam aus dem Krieg wieder. Und einer der Endtwists ist, er war nie im Krieg, er ist kein Soldat, hat sich alles vorgestellt. Aber trotzdem ist er in spielmechanisch dieser ausgebildete Soldat, der so viel besser kämpfen kann. Das ist so dumm, das ist so ein krasses Beispiel von Gameplay und Story, die nicht zusammenkommen. Das begeistert mich bis heute, dass da die große Marketingprämisse immer war, er ist ja ein Soldat und am Ende ist der Twist, nee, war er gar nicht.
Wow, ja. Das ist nicht übel. Nee, aber der Punkt ist, das lässt sich sehr, sehr einfach unterbrechen. Wenn man im ersten Silent Hill unterwegs ist und man ist umgeben von diesem Nebel, und aus diesem Nebel käme jetzt, was weiß ich, ein Hund gesprungen oder sowas. Wie viel unspannender wäre es, wenn man sofort wüsste, ja, ich habe super gute Kampfmöglichkeiten und ich beherrsche das Kampfsystem super gut und so weiter und so fort. Das heißt, ich muss mich nicht fürchten davor, wenn dieser Hund jetzt kommt. es wäre instant, wäre diese Blase geplatzt, diese beängstigende, oh shit, oh shit, oh shit, hoffentlich kommt hier kein Gegner. Du wirst immer noch überrascht werden oder sowas und wärst vielleicht dadurch im Nachteil. Aber dann wäre es halt, ja, ich mache jetzt halt meinen Hadoken und dann ist der blöde Hund weg.
Ja.
Ich erinnere mich noch, eine der frühesten Schul- und so Schulhofgeschichten, die ich hatte, über Silent Hill, an die ich mich erinnern kann, war, wie mir ein Freund erzählt hat, wie epic es war, als ihm das erste Mal so ein Hund entgegengesprungen ist und er hatte noch dieses dumme kleine Küchenmesser als Waffe und hat panisch versucht zu kämpfen und hat den Hund halt im Sprung sozusagen mit dem Messer erwischt und meinte, das war so epic für ihn.
Ja.
Er hat das mit so einer Leidenschaft erzählt, dass mir das hängen geblieben ist, obwohl es mir nicht passiert ist. So.
Cool.
Und das sind halt, auch das sind Momente, die so nur generiert werden können, wenn Kampferfolge schwierig und was Besonderes sind. Mhm. Was in Silent Hill eben gelöst wird darüber, dass es nicht optimal zu steuern ist und die Kämpfer halt so ein bisschen mehr taktisches Gehampel sind als alles andere.
Ja. Ja. Und ich finde, das ist auch, sie finden heutzutage ein bisschen andere Wege. Wenn ich mir jetzt ein, was war's? Ein Condemned ist dafür ein ganz gutes Beispiel.
Ah, ja.
Condemned 1 konkret. Condemned 2 macht exakt den gleichen Fehler, den auch Silent Homecoming gemacht hat. Condemned 1 macht eigentlich genau das Gleiche, nur dass es in die Ego-Perspektive gehievt wird und dadurch die Nahkämpfe in der Ego-Perspektive sind unübersichtlich, sie machen aber trotzdem Spaß und sie fühlen sich besser an, erzeugen aber ein ähnliches Gefühl wie die Silent Hill-Kämpfe, nämlich, dass du überfordert bist, dass du nicht so die komplette Kontrolle hast, in dem Sinne, dass du jetzt keine M4 hast und einfach den Kopf schießt und das funktioniert halt. Punkt. Mhm. Und das wurde dann durch den zweiten Teil wiederum versaut, weil da gab es dann das Kombo-System und du hattest viel mehr Kontrolle darüber und es wurde so ein bisschen zu einem Action-Spiel. Da wo so ein bisschen versucht wurde, die gleiche Prämisse von Silent Hill 1 bis 4 in die moderne Zeit zu hieven, weil es heute einfach schwieriger ist zu sagen, das Kampfsystem ist schlecht und ich mag es trotzdem. Ich finde, da wirst du heute sehr viel unwahrscheinlicher mit drüber wegkommen, was ich natürlich sehr schade finde. Aber da hat sich das Medium einfach von wegentwickelt, so ein bisschen.
Es ist halt, ich glaube, es lässt sich runterbrechen auf für Survival Horror, was im weitesten, selbst Condemned ist in gewisser Weise halt. Also es ist auf jeden Fall Horror.
Ja.
Sagen wir es so.
Condemned 1 auf jeden Fall, ja.
Ja, ich glaube, man kann es so zusammenfassen, dass für diese Spiele einfach das Gefühl von Verletzlichkeit oder von Verwundbarkeit für den Spieler immens wichtig ist. Und genau deswegen darf kein Machtgefühl entstehen. Wenn du das sobald du das Gefühl hast, ich habe zu viel Kontrolle, ich habe zu viel Macht, ich hab eine Combo, die ich benutzen kann, um jemanden wegzumoschen oder sowas, anstatt einfach nur, oh mein Gott, ich muss jetzt improvisieren, wird's wieder sehr schwierig. Ist ein wundervolles Beispiel für einen Makel, der substanziell Teil am Reiz des Spiels hat. Finde ich wirklich ein tolles Beispiel. Wäre mir gar nicht eingefallen, ehrlich
gesagt. Ich habe das Ganze schon zwei Sachen gesagt, also ich würde noch ein kurzes PS dran setzen, weil das exakt die gleiche Begründung ist. Und das ist ein sehr aktuelles Spiel, weil ich habe gerade gesagt, das machen moderne Spiele nicht mehr. Es gibt ein Spiel, das ist in einem komplett anderen Genre dieses Konzept hatte, Frust für die Spielfigur oder Angst, was ja auch in Frust ausschlagen kann, dir als Spieler auch zu vermitteln. Und davor keine Angst, und das war Last Guardian. Und das, ich liebe das Spiel sogar aus exakt dem gleichen Grund, aus dem es sehr viele Leute nicht mögen. Und ich verstehe das vollständig, nämlich dieses Vieh hört nicht auf dich. Dieses Spiel macht nicht, was du machst, was du machen willst. Die Eingaben wechseln und machen nicht immer das, was du willst. Und das ist der Grund, warum ich dieses Spiel liebe. Weil mir das dabei geholfen hat, diese Figur als eigenständiges Lebewesen wahrzunehmen, das mich frustriert. Aber nicht ich als Spieler wurde frustriert, sondern ich wurde als Spielfigur, also die Spielfigur wurde frustriert, ich habe diesen Frust für mich erlebt und dieser Frust hat mir dann ein positives Gefühl gegeben, weil wiederum das Tier echter wirkte. Ich glaube, das war eine sehr ähnliche Herangehensweise, wie auch Silent Hill mit seinem Kampfsystem hatte, dass es in irgendeiner Art und Weise Frust, Angst, Emotionen der Spielfigur auf dich überträgt.
Es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wie das eingesetzt wird. Ne? Also es hilft einerseits zum Beispiel wie ist er, Pico?
Trico.
Tico.
Oder Toriko, wie er im Spiel ausgesprochen wird.
Okay. Es hilft, den zum Beispiel lebendig zu machen, dass du halt wirklich das Gefühl hast, natürlich, wenn du ein riesiges Vieh, was zu dem aussieht, als ob es einen substanziellen Teil Katze beinhaltet, wenn du das im echten Leben rufen würdest oder so, es würde auch nicht immer auf dich hören, so ein Blödsinn, ist halt keine Maschine, wo du einfach einen Knopf drückst und dann passiert etwas. 100%. Es hilft einerseits, dieses Vieh lebendig zu machen, Und andererseits halt, ja, es ist eben auch wieder, das macht der Team Ico sowieso sehr, sehr gerne, ne? Dieses, dass es nicht so hundertprozentig astrein ist, wenn, ja, irgendwie nicht jeder Griff in Shadow of the Colossus sitzt und in Ico sowieso das Händchen halten mit dem Mädel, das sich vorsichtig ausgedrückt auch jetzt nicht immer schlau anstellt und sowas. Ja, das machen die gerne, dass sie dir so eine fehlerhafte und dadurch authentische Welt irgendwie so vorsetzen. Ich hab halt den Eindruck, wenn ich in Shadow of the Colossus den Griff nicht erwische, dann denke ich mir zwar manchmal, bah, ist doch scheiße Steuerung und so weiter und so fort, aber manchmal denke ich mir auch einfach, naja, vielleicht ist es auch einfach abgerutscht. Es ist so komisch,
Also ich
es fühlt sich
glaube,
so an, als ob es so sein sollte.
sie schaffen es ein bisschen, dass Spielfortschritt nicht das einzige Ziel mehr ist.
Ja.
Weißt du, weil es ist ja eigentlich ein Videospiel, du willst ja etwas schaffen. Und selbst wenn ich in Lost Guardian länger an einem Rätsel sitze und den Spielfortschritt eine halbe Stunde sich rauszieht, oder ich in Shadow of the Colossus irgendwo runterfalle, dann erreiche ich zwar nicht meinen Spielfortschritt, aber trotzdem ziehe ich etwas aus dem Spiel raus, nämlich halt diese Connection zu der Welt, die für mich tatsächlich wichtiger ist als der unmittelbare Erfolgsmoment, dass ich jetzt ein Rätsel erfolgreich gelöst habe, oder halt besonders gut schnell diesen Kolossus besiegt habe.
Ja, nee, klingt auf jeden Fall nach einem guten Beispiel, wenn es auch in eine völlig andere Richtung geht als Survival Horror oder sowas, aber klingt nach einem guten Beispiel, wo der Makel auch tatsächlich enhanced ist. Ich hätte ein Beispiel für ein Spiel, das streitbar mehrere Makel hat, aber ich wüsste ganz genau, welchen ich benennen müsste, wenn ich sagen würde, was ist der eine, der mich am meisten gestört hat? Und mich würde interessieren, ob das bei dir auch so ist. Ist ein sehr, sehr aktuelles Spiel, nämlich God of War, das Neue. Das ist ein Spiel, von dem ich schon sagen würde, also der Konsens, ich glaube, du würdest auch zustimmen, ist, dass es ein gutes Spiel ist.
Ohne Frage, ja.
Die Leute sind sich ein bisschen uneinig, wie gut genau. Manche sagen bis hoch zum Meisterwerk, manche sagen, ja gut, Meisterwerk jetzt vielleicht nicht, aber ich sehe Potenzial und ganz viele coole Ansätze und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das ist ja so Toms Position.
Da würde ich auch absolut zustimmen. Also auch jemand, der jetzt das persönlich nicht liebt, ich werde dieses Sequel begeistert spielen.
Tom sagt sogar, die Qualität des ersten Teils hängt maßgeblich davon ab, wie das fortgesetzt wird.
Finde ich auch.
Ja, ich finde, das ist eine komische Position. Ich finde, wenn ein Spiel für sich selbst alleine nicht stehen kann, dann ist das inhärent, finde ich, schon ein Makel.
Das ist auch, genau deswegen, das ist exakt der Grund, warum ich es für mich nicht so begeistern konnte. Aber wie gesagt, das ist sehr subjektiv und ich würde das
Jedenfalls,
nie widersprechen.
aber für sich genommen,
Ja.
ne? Wir haben dieses God of War für uns. Gäbe es für dich eine Sache, eine zentrale Sache, bei der du sagen würdest, die sticht als Makel unter allen anderen Makeln, die das Spiel vielleicht auch noch haben sollte, hervor für dich? Weil bei mir gibt es eine. Bei mir gibt es eine Sache, bei der ich sagen würde, wenn ich nur eine Sache ändern könnte an God of War, wäre es definitiv die.
Also ich glaube, bei mir ist es Prämisse.
Okay.
Bei mir ist es, dass es zu spät in der Timeline anfängt und weil ich glaube, das ist definitiv der größte Kritikpunkt. Wenn der besser wäre, würde ich das ganze Spiel anders sehen. Dass ich halt diese Wandlung von Kratos nicht mitbekommen habe, sondern die passiert ist zu der Zwischenzeit. Und wenn das gleiche Spiel wäre, nur die Dialoge zwischen Kratos und seinem Sohn anders wären und Kratos anders agieren würde, dann würde ich es, glaube ich, Welten besser finden. Ich glaube tatsächlich, das ist so, ja.
Das ist super interessant, weil ich verstehe total, was du meinst. Und dennoch ist mein Makel ein ganz anderer. Was ich auch sehr interessant finde und das bei zwei Leuten, die das Spiel auch positiv bewerten. Da müssen wir gleich nochmal drüber reden, was das für unsere anfängliche Fragestellung sozusagen bedeutet. Bei mir ist es eine spielerische Sache und ich glaube, dass es viele Leute gibt, die mir da zustimmen würden und die genau wissen, was ich meine. Ist die Gegnervielfalt. Es
Das
ist,
stimmt, ja.
es, das Spiel hat fünf Gegner oder sowas und das ist besonders kritisch in einer Hinsicht, nämlich bei Bossen. Es gibt ein, zwei Bosse in dem Spiel, die besonders sind. Ich will jetzt nicht spoilen, was für Bosse es sind, aber wo einzigartige Bosse passieren. Kurz als Info, ich will überhaupt nicht, dass es, oder was heißt, ich will überhaupt nicht, aber es stört mich überhaupt nicht, dass es so ist, dass es nicht so ist wie in den früheren God of War-Spielen. Das ist jetzt nicht diese epischen, oh, da ist ein Titan und ich kletter auf seinem Fingernagel rum oder so. Das stört mich gar nicht so. Was mich stört ist, es gibt irgendwann in God of War einen besonderen coolen Moment. Wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viel spoilen. Du kommst an einen bestimmten Ort, weil durch Weltenreisen ist so ein Hauptthema von God of War vom Neuen. Du bist immer unterwegs zwischen verschiedenen Welten der nordischen Mythologie. Und du kommst irgendwann in eine bestimmte Welt und du weißt, dass du am Ende dieser Welt einen Boss bekämpfen wirst. So. Und die ganze Welt um dich herum gibt dir Anhaltspunkte, was das sein könnte. Hier, wir sind in der nordischen Mythologie, es könnte sowas Cooles sein und so. Dann siehst du, im Hintergrund dieser Welt, siehst du ein riesiges Monster.
Du redest von der Brücke, ne? Ohne dass ich jetzt genauer werde.
Ja,
okay. Ja, genau. Ja, ich weiß genau, was du meinst.
Und diese, ich glaube, das kann man auch ohne Spoilern sagen, diese Brücke hat einen Brückenwächter und der Brückenwächter ist dein Ziel. So. Und im Hintergrund gibt es ein Riesenvieh, dann stellt sich heraus, dieses Riesenvieh ist eher story- oder lore-technisch interessant und so weiter und so fort. Und du gehst da hin und du bekämpfst einen Troll. Und ein Troll ist eine Sache, die du zu dem Zeitpunkt in God of War schon ein Dutzend Mal bekämpft hast und die du bis zum Finale noch ein halbes Dutzend Mal bekämpfen wirst. Und der Höhepunkt des Spiels ist, dass du zwei von denen gleichzeitig bekämpfst als Bosse und so weiter. Und es ist so abgefuckt. Es nervt so unglaublich. Ich stehe so, also God of War hat noch ein paar Sachen, bei denen ich sagen würde, eine Sache ist tatsächlich, dass mir persönlich das Spiel ein bisschen zu lang ist.
Ja, definitiv.
Und dass es ein bisschen zu gestreckt ist. Und ich glaube, das geht auch Hand in Hand mit dieser Gegnervielfalt und vor allem Bossvielfalt. Nur mal, wäre das Spiel 30% kürzer, hätte man 30% weniger Probleme mit Bossen gehabt. Und man hätte mehr Ressourcen gehabt, um vielleicht Boss-Design zu betreiben. Wer weiß.
Ich finde, es hat fast noch ein bisschen schlimmer gemacht, dass sie versucht haben, so cute damit zu sein und den anders designt haben. Weil der Troll, also die haben immer so, sie tragen immer so ein Ding mit so ein
Pfeiler oder so.
Pfeiler rum. Und bei ihm ist es halt ein bisschen was anderes, was so lore-technisch zu dieser Brücke passt. Und man denkt zuerst kurz, vielleicht, warte, das ist ja anders, aber das ist halt einfach nur ein Skin. Und das ist so,
das ist wortwörtlich wie bei Dragon Quest, die Schleime, die dann eingefärbt werden, weißt du? Oder wie bei Secret of Mana, wo der Boss noch exakt dasselbe ist, aber eingefärbt. Und sowas. Und das kann man in einem Spiel auch mal machen, klar. Ja. Ich meine, Dark Souls hat halt seinen Asylum Demon und dann irgendwann den Feuerdämon da in Isolus. Ist jetzt kein großes Ding. Da habe ich nicht gesagt, oh, Dark Souls, das war jetzt aber scheiße. Da habe ich gesagt so, okay, sie wollten an der Stelle nochmal einen kleinen Speedbump drin haben.
Okay, aber wenn die jetzt gesagt hätten, da kommt der große Gegner und das wäre dann der gewesen, ne?
Ja.
Dann wäre das so ein bisschen.
Oder wenn der Asylum Demon nicht keine Sache ist, die man dreimal im Spiel bekämpft, sondern achtmal. Das wäre ein Problem. Und das sind Sachen, die God of War macht.
Das stimmt, ja.
God of War, und es wird dann super frustrierend, wenn du feststellst, dass God of War optionale Inhalte hat, wo coole Bosskämpfe passieren.
Aber auch sehr oft.
Auch sehr oft und auch eigentlich fast immer derselbe, beziehungsweise mit Variationen so.
Ja, also reden wir über die Valkyren? Ja. Ich würde schon sagen, die waren sehr viel unterschiedlicher, als ich das erwartet hätte. Okay. Also die sind halt alle gleich designt, sind alle gleich aus und sind so ein bisschen teilweise Remixes von dem anderen, aber sie waren sehr viel unterschiedlicher, als ich das zuerst befürchtet habe.
Und sie sind sehr viel unterschiedlicher als die Trolle zueinander.
Auf jeden Fall.
Und das ist, alleine gibt uns doch die erste dieser dummen Valkyren als Storyboss. Warum nicht die erste als Storyboss machen? Und da finden wir dann die Spur dazu, dass es noch weitere von denen in der Welt gibt. Macht das doch einfach. Und nehmt dafür einen dieser Trolle raus. Ja. Platziert doch an einer Stelle einfach eine fucking Valkyre. Das ist so. Oh. Und das ist, das hat mich so frustriert. Und das in einem Spiel, das mir ansonsten gut gefallen hat. Wie gesagt, nicht perfekt oder so. Ist jetzt nicht so, oh mein Gott, God of War, ich habe so ein Spiel noch nie gespielt. Aber es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich habe es im Stream gespielt und sowas. Aber es gibt am Ende von God of War gibt's so eine Stelle, da ist so ein Gegner-Rush, wo du nacheinander auf Wellen von Gegnern triffst aus den verschiedenen Welten, die du besucht hast. Und worin kulminiert dieser Kampf wohl?
Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Was könnte es sein?
Das passiert bei God of War nicht nur mit diesen großen, mit den Trollen, das passiert auch noch mit den Kleinen. Ich habe sie immer Ogre genannt, ich weiß nicht, wie man sie nennen würde. Die sind so, keine Ahnung, so ein bisschen wie Gorillas oder so, so ein bisschen größer oder so. Und bis runter zu den kleinsten Gegnern gibt es zu wenig Vielfalt in God of War. Und das ist in einem Spiel, das vorsichtig ausgedrückt doch einen recht großen Action-Fokus hat. Also es ist definitiv eine der Säulen des Spiels. Das ist nicht gut. Das ist ermüdend, das ist schmerzhaft und so. Und der Witz ist, und trotzdem verstehe ich, warum du eher die Prämisse als Makel siehst, weil das, du hast vollkommen recht, sie hätte, wenn die Prämisse anders gewählt worden wäre, wäre es auch nochmal ein völlig anderes Spiel geworden.
Ja, genau.
Ich behaupte, es wäre auch ein anderes Spiel geworden, wenn man zum Beispiel das Gegnerdesign anders gemacht hätte, weil eben der Action-Fokus so groß ist und weil zum Beispiel, wenn man jetzt den Brückenwächter, wir wollen nicht mehr spoilern als nur das, aber nur damit du weißt, von wem ich rede. Wenn man den Brückenwächter zu einem eigenen coolen Boss gemacht hätte, der thematisch in seine Welt passt, was glaubst du, wie viel mehr mir dieser Spielabschnitt im Nachhinein hängen geblieben wäre?
Absolut.
Das ist wichtig für die Rezeption eines Spiels, dass die Hindernisse, die man, die einem begegnen, dass die einen Eindruck hinterlassen, dass die einen treffen auf eine gewisse Weise. Und ja, also das ist, ja. Ich weiß nicht, wie hast du das Gegner, die Gegnersache in God of War wahrgenommen? Ist das für dich ein spielerisches Ding oder ist das für dich einfach bla?
Das war tatsächlich so ein bisschen bla, weil mir das Kampfsystem nicht gut genug gefallen hat, dass ich dann über die Gegner überhaupt groß nachgedacht habe. Das ist halt bei mir bei God of War einfach ein bisschen schwierig. Ja. Und ich weiß auch gar nicht, wieso das so wirklich der Fall ist, weil wenn ich mir einfach auch mal Leute angucke, die so sehr auf Character-Action-Games stehen oder auf Dark Souls oder sonst irgendwas, dieses gerade das Kampfsystem von God of War wird da sehr ausdrücklich gelobt. Epic Name Bros zum Beispiel, Dark Souls ist ein bekannter Dark Souls-YouTuber, der halt God of War als so mit das beste Kampfsystem aller Zeiten bezeichnet. Mhm. Und da auch richtig, es gibt richtig krasse Combo-Videos davon und so. Hat bei mir einfach nicht gezündet irgendwie. Und ich glaube, das hat, wie gesagt, viel mit der Prämisse zu tun. Ich konnte mich nicht so richtig drauf einlassen. Und dann gibt es ja so einen Rattenschwanz, der sich einfach bildet. Und du, ne, dieses Bild, sobald man irgendjemanden nicht so mag, ist alles, was diese Person macht, schlimm. Und dann gibt es dieses Bild von dem Mädchen, was ein Keks ist. Ne? Ah, look how that bitch eats her cookie. Und so ein bisschen ist es dann natürlich, dass ich das so nicht bewusst, dass ich hasse dieses Spiel jetzt, aber am Anfang missfällt dir irgendwie was und dann zieht sich das so durch. Da
ist ein Knick drin dann irgendwie
genau.
So, ne?
So, genau, und so war es bei mir ein bisschen bei God of War leider.
Kenne ich. Hast du noch irgendein
schönes? Ich habe noch was und zwar leider, also es ist tatsächlich ein so ziemlich perfektes Videospiel.
Ride to Hell Retribution.
Nein, ich rede natürlich von Fahrenheit Indigo Prophecy, was einen perfekten Anfang hat. Und perfekt ist, sobald die Matrix-Kämpfe und Cyberkäfer losgehen. Aber es gibt zwischen diesen beiden, also zwischen geiler Anfangs-Suspense-Szene und Matrix-Käfer, gibt es so 2 Stunden, wo so ein bisschen Heavy Rain und Beyond und Detroit ist, also sich ernst nimmt. Und das ist leider sehr, sehr schade. Ansonsten kann ich dieses Spiel aufgrund seiner rassistischen Stereotype und seiner Matrix-Kämpfe und phänomenal schlechten Twists sehr genießen und zu einem perfekten Spielerlebnis für mich werden lassen. Aber inzwischendurch nimmt sie sich zu ernst und da sind leider 2 Stunden nicht perfekt.
Verstehe. Ja. Das ist... Habt ihr gemerkt, was Robin gerade gemacht hat? Er hat quasi einen umgekehrten Witz.
Ich habe es tatsächlich, es ist sehr unüblich, Vogt, dass ich einfach einen David Cage-Diss in etwas eingebaut habe, was gar nichts damit zu tun hatte. Das kennt man von uns so gar nicht. Habe ich einfach mal gemacht.
Weißt du, was interessant ist? Ich habe ja. Ihr wisst das wahrscheinlich nicht, aber Robin hat vor sich eine Liste, weil Robin ist halt professioneller Videospieljournalist und so weiter.
Ich vergesse einfach alles immer. Ich hätte noch an Fans in Pain gedacht und dann werde ich vielleicht schreiend aus dem Raum gerannt.
Okay, also lass mich das umformulieren. Robin hat eine Liste, weil Robin ein Loch im Kopf hat. So.
Ja, true. Hatte ich wirklich mal.
Hattest du so typisch als Kind dir den
Kopf? Ein Loch im Kopf, ja. Das habe ich komplett vergessen, aber gerade der Begriff Loch im Kopf ist so prägnant. Und ich hatte mal ein Loch, ich habe mir noch nie was gebrochen, aber ich habe halt in meinem Leben 4 oder 5 Gehirnerschütterungen gehabt. Ich weiß. I know, ich weiß, was er denkt und sagt. Es stimmt, ja, Mann.
Jedenfalls, ich hab keine Liste vor mir.
Das ist der Punkt,
Und jetzt wissen wir auch, warum. aber ich wollte auch noch, tatsächlich, ohne dass wir uns abgesprochen hätten oder so, ich wollte auch ein David Cage-Spiel sagen. Ich wollte Heavy Rain sagen.
Okay.
Und zwar, weil Heavy Rain ist
ein Spiel. Gut.
Heavy Rain ist ein Spiel, von dem ich immer noch sage, also ich fange so an. Ich bin auch sehr hart zu David Cage. Mhm. Und ich finde, er verdient jeden einzelnen der Schläge, die er von mir kriegt. Aber wenn es um Heavy Rain geht zum Beispiel, sage ich immer, gebe ich ganz ehrlich zu, Heavy Rain ist ein Spiel, was mich hart am Haken hatte und was mich emotional so mitgenommen hat, wie ich glaube wirklich kein Spiel vorher und so weiter und so fort. Und es gab einen Punkt in Heavy Rain, an dem das alles gekippt ist. Und ich glaube, das könnte man ausweiten. Ich nehme an, es gibt eine Art von Spiel, die schlecht wird, sobald ein Twist nicht funktioniert. Und für mich ist es der Twist in Heavy Rain, der nicht funktioniert. Weil sobald ich angefangen habe, länger als 30 Sekunden drüber nachzudenken, sind mir Plotholes über Plotholes über Plotholes eingefallen. Und rückwärts gedacht, dachte ich mir, ein guter Twist muss so sein, dass du zurückdenkst und denkst, oh fuck, das haut ja hin. Mhm. Und bei Heavy Rain war, oh fuck, das haut alles nicht hin.
Ja, genau.
Irgendwie war was komisch. Und ich nehme an, ich kenne gar nicht so viele andere Spiele, die so einen harten Twist drin hatten, der bei mir nicht funktioniert hat.
Das war Film einfach, aber bei Spielen ist das echt nicht so easy.
Bei Filmen
gibt es
das häufiger. Aber bei Spielen fällt mir jetzt gerade nicht so viel ein. Aber bei Heavy Rain ist es definitiv der Twist, der bei mir zumindest alles in den Bach runtergehen lässt. Und ohne den hätte ich bei Heavy Rain versteht mich nicht falsch, David Cage hat immer noch diese anderen Sachen. Das sind sehr billige Stilmittel, sehr manipulativ, sehr, also und so weiter und so fort. Aber das ist für mich kein Problem, wenn es im Kontext des Spiels halt funktioniert. Damit kann ich umgehen. Das ist, ich gehe auch nicht in Michael Bay-Filme und denke, oh mein Gott, der benutzt ja Special Effects viel zu viel oder viel zu viele Explosionen. Wenn es das ist, was ich von dem Spiel will und wenn das Spiel dieses Stilmittel richtig einsetzt, dann können die so billig sein, wie sie wollen. Solange sie ihren Effekt erzeugen, habe ich damit kein Problem. Ist okay. Aber an der Stelle war ich wirklich ein bisschen pissed.
Das ist ein sehr guter Punkt. Nee, so tatsächlich. Also bei mir ging es auch da los, weil bis zu diesem Twist war ich ja auch der allergrößte David Cage-Fan. Also auch dass ich ja heute auf einer ironischen Art und Weise Fahrenheit mag, war ja damals nicht so. Ich habe das ja ehrlich geliebt. Ja. Und Heavy Rain war ich ja wann kam Heavy Rain raus? 2010?
Ja.
Genau, und dann war 2009 die erste Gamescom und da habe ich das spielen können, da habe ich die Schrottplatz-Action-Szene spielen können und sowas habe ich noch nie gelebt, also das war ein lautes Stand und alles war laut um mich rum, man konnte sich nicht darauf fokussieren, aber trotzdem hatte ich danach einen Puls von 150, weil diese Quicktime-Sequenz so gut funktioniert hat und ich war auch ehrlich so komplett dabei und habe mich riesig gefreut. Und dann kam tatsächlich der Twist und der hat das so ein bisschen diesen Turm zum Einsturz gebracht, dass ich halt, wie du sagst, dadurch alles angefangen habe zu analysieren. Und ich glaube, oder ich weiß, dass so Sachen wie die Darstellung der Frauen mich auch unabhängig davon, wie ich mich selbst entwickelt habe und wo ich selbst meine Präferenzen gelegt habe, mir den so oder so als störend empfunden hätte. Aber dass ich so sehr auf den Plot gehe und wie er sich präsentiert, hat definitiv so seinen Ursprung in diesem Moment, wo ich so erkannt habe, okay, warte mal, da steckt vielleicht nicht so viel hinter, wie ich das einfach als gegeben gesehen habe.
Ja, das ist super interessant. Es gibt bis heute Leute, mit denen du redest und die sagen, Heavy Rain ist das einzige Spiel, dem ich eine perfekte Wertung geben würde.
Na klar,
würde
oder sowas. Ja viele sogar.
Ja, und das ist...
Es ist ja nicht Mainstream, die David Cage-Spiele nicht zu mögen. Das muss man ja wirklich betonen. Also Detroit und so und auch gerade Heavy Rain sind halt mega beliebt. Nee,
wir sind die Einzigen. Wir sind die Trendsetter.
ja, das will ich sagen, genau.
Das ist... Hooked, das einzige Mal, das wird die neue Tagline, Hooked, das einzige Magazin, das David Cage-Spiele kritisiert. Nein, der Punkt ist der, die David Cage-Spiele haben andere Sachen, die man definitiv ankreiden kann. Zum Beispiel die Zeichnung von gewissen Charakteren. Ne? Welche Eigenschaften hat Madison, abgesehen davon, dass sie eine Frau ist?
Sie wird sie wird oft vergewaltigt oder fast vergewaltigt.
Ja, oder manchmal auch abgemurkst auf irgendwelchen Medizin, ja, wie auch immer.
Aber auch das endet in einer versuchten Vergewaltigung. Ja. Ich habe letztens ein sehr lustiges Video, muss ich kurz empfehlen, Men Drinking Coffee ist ein sehr oder recht kleiner YouTube-Kanal, den ich entdeckt habe, wo sie eigentlich Let's Plays zu dritt machen, die Verrückten. Geniales Konzept, aber die sind wirklich...
Voll Idioten.
Ja, aber es ist auch auf eine sehr andere Art Weise, als wir das machen und als man, also die haben sehr guten Comedy-Ding. Also sie nutzen das eher so als Riff-Vorlage und spielen dann halt sowas wie Mindjack dort, also solche Sachen. Und sie haben so ein Video, das war gar nicht der. Scheiße, ich verwechsel das gerade schon. Ah, okay, ja. Mandarin Coffee empfehle ich unabhängig davon.
Okay.
In einem anderen Kanal habe ich gesehen, wie er über Heavy Rain geredet hat und eben auch diesen Vergewaltigungsaspekt, dass die Frauen immer vergewaltigt werden, wenn sie oder vergewaltigt werden müssen, wenn sie in Gefahr geraten. Aber da gibt es dann diesen Moment, wenn dieser Bora-Typ kommt und sie auf den Tisch legt und sie eigentlich nur foltern will und töten will, aber dann, wenn du stirbst in der Sequenz, also du kannst ja sterben in Quicktime-Events, dann gibt es noch 10 Sekunden, wo du siehst, wie er den toten, leblosen Körper nimmt, ihn auf den Rücken dreht und den Po anhebt und hinter sie geht. So, den Moment gibt es dann natürlich.
Das wusste ich nicht.
Ja, Jesus. Also es ist halt wirklich so, oh Mann.
Ja.
Entschuldigung, die Anekdote muss ich noch kurz reinbringen.
Jedenfalls, David Cage-Spiele haben auch andere Marke. Aber
ja.
Das war in dem Moment, ich meine, du hast das gerade so, ich habe darüber noch nie so nachgedacht, wie du das gerade ausgedrückt hast, aber es stimmt tatsächlich, in dem Moment ist tatsächlich nicht nur Heavy Rain für mich eingestürzt, sondern so ein bisschen Gebäude, dieses ganze Quantic Dream Ding. Ich konnte danach von Quantic Dream nichts mehr unbefangen wahrnehmen.
Ja.
Also ja, natürlich.
Unbefangen würde ich nicht sagen. Unbefangen klingt wieder so, als ob man mit einer mit einer Agenda rangeht. Das ist ja auch das, was wir Leute bei Detroit uns vorgeworfen haben, dass wir da reingegangen sind und gesagt haben,
Was ich meine ist, ich hatte an der Stelle dann einen Erfahrungswert, auf den ich mich natürlich irgendwie berufen muss. So.
Ja.
Irgendwie. Es ist ein Spiel von Quantic Dream, von David Cage, von den Machern eines Spiels, mit dem ich ein Problem hatte. Und das ist eine Sache, die man halt man muss natürlich einem neuen Spiel eine faire Chance geben, man muss frisch rangehen und so weiter und so fort, aber man kann ja auch nicht so tun, das ist so wie Leute, die sagen, lass doch Donald Trump mal die Chance zu beweisen, dass sein ganzes bisheriges Leben nur ein einziges großes Missverständnis war. Nein, es gibt halt Erfahrungswerte und da muss man mit, halt mit arbeiten. Also, ja, und das ist halt von allen Sachen, an Heavy Rain auch, die man kritisieren könnte und so weiter und so fort, war das halt wirklich einfach nur so der Faden am Pullover, an dem man so zieht, weil man ihn los hat und dann räufelt sich alles auf. War wirklich, das war nicht schön. Das war keine schöne Sache. Ich habe das, ich erzähle das, glaube ich, immer, wenn es um Heavy Rain geht, aber ich habe das innerhalb einer Nacht durchgespielt. Mhm. Ich habe das abends angefangen und bin morgens um 5 war ich fertig und bin wieder zur Arbeit gegangen und habe es David zurückgegeben.
Hab's David? Achso, also ist das kurz David Cage? Warte, ich war ganz sehr verwirrt.
Nicht David Cage, David Hein.
Verdammt, hab ich dann auch verstanden, aber ich hab kurz ein bisschen gebraucht.
Ja, David hat es mir am Abend ausgeborgt und ich hab's durchgespielt bis 5 Uhr morgens. Ich hab nicht geschlafen in der Nacht. Ich bin morgens zurück, hab's David zurückgegeben und ich war fucking pissed. Ich war müde und ich war fucking pissed, weil ich hatte die Stunden zwischen dem Twist und meinem Arbeitsbeginn hatte ich halt damit verbracht, darüber nachzudenken, ob es an mir liegt. Sehe ich hier irgendwas falsch? Ist das irgendwie. Ja, je mehr ich über diesen Twist nachgedacht habe, umso mehr. Nee, das haut echt nicht hin, das Ding. Und ja, das jedenfalls.
Tatsächlich, ich habe eine sehr ähnliche Erfahrung gemacht mit dem Spiel, was heute auch sehr oft kritisiert wird für Twist und dann aber auch im Spielmechanische geht, ist Bioshock Infinite. Das ist ja heute auch so ein Ding, was so im Alter immer kritischer betrachtet wurde. Mhm. Ich liebe es immer noch über alles tatsächlich. Habe ich in einem Rutsch durchgespielt. Das ist, glaube ich, das letzte Spiel, das ich mich erinnern kann, diese Art, was länger als 3 Stunden geht, wo ich so wirklich nicht aufhören konnte und was richtig davon profitiert hat in meinen Augen, weil es so eine kohärente Geschichte ist. Das war auch eine schöne Erfahrung. Ja, ja. Hast du noch etwas, was du reinbringen möchtest?
Ich würde sagen, die Sache ist die, es gibt noch so ein paar, wie soll ich das ausdrücken, Mangelkomplexe? Also es gibt so eine Art von Mangel, die...
So nenne ich, glaube ich, meine Biografie. Mangelkomplexe. Die Robin Schweiger-Story. So, der Mangelkomplex. Entschuldigung, wollte ich dich rausbringen.
Zu spät. Jedenfalls, ich glaube, man könnte tatsächlich nochmal einen eigenen Podcast aus einer bestimmten Art von Mangel machen. Und ich habe im Laufe der Jahre festgestellt, dass es gibt eine Art von Mangel, die findet man häufiger in Spielen. Deswegen wird es mir jetzt auch... Nee, es fällt mir nicht schwer, ein Beispiel zu finden, aber wir kommen gleich dazu. Aber ich habe festgestellt, dass es manchen Leuten nicht ganz so nah geht wie mir. Und ich glaube tatsächlich, dass das als Thema reichhaltig genug ist, dass man mal einen eigenen Podcast nochmal dazu machen könnte. Bei mir ist es so, die Heavy Rain-Sache kratzt da dran auch so ein bisschen. Mhm. Für mich ist ein Spiel eine Reise. Und eine Reise ist für mich nur gelungen, wenn auch das Ende gelungen ist. Mhm. Und wenn ein Spiel ein nicht gutes Ende hat, sei es, dass es totaler Schrott ist oder sei es auch nur, dass es hinter dem Rest des Spiels zurückfällt. So, dass man sagt, ja, das Spiel war toll, aber das Ende war so, okay. Dann knackst das bei mir. Dann ist der Eindruck des Spiels, wird dann für mich, also das gesamte restliche Spiel wird retroaktiv getrübt dadurch.
Das ist voll, weil es bei mir exakt gegenteilig. Das finde ich voll interessant.
Ja, ja, das, ja. Und ich weiß, dass das bei dir nicht so ist und es geht ganz vielen Leuten so. Jetzt kommt natürlich darauf an, was empfindet man als gutes oder schlechtes Ende. Ne? Bei mir hat zum Beispiel das Ende von Assassin's Creed 2, das ich nicht mag.
Oh, ich muss sagen, ich war auch halt 15, oder als es rauskam. Oder man kam es so, nee, 15, Quatsch, man kam Assassin's Creed 2 raus. 2008, 2009 oder so?
2009 war der erste Teil, das muss dann...
Okay, so spät. 2000 Gut, dann war ich 20, als Assassin's Creed 2 auf sich rauskam, also gar nicht so jung, dann fällt die Ausrede weg. Ich hab's geliebt. Ja. Das war so blöd, ich hab's vergöttert.
Literally. Vergöttert, gell? Ah. Jedenfalls, Schnauze, Robin. Das Ende von Assassin's Creed 2, wir wollen es nicht breitreten oder sowas. Es gibt einen Twist und sowas, aber es ist vor allem die Endszene und so. Mhm. Und ich saß davor und Fremdscham überkam mich. Und ich mochte dieses Ende nicht.
Ja, verstehe ich.
Und seitdem ich mochte retroaktiv dann, ich finde immer noch Assassin's Creed 2 ist immer noch mein Lieblings-Assassin's Creed, auch nach all den Jahren, aus verschiedenen Gründen und so. Aber das hat mir trotzdem den Rest des Spielerlebnisses getrübt. Wenn ich an Assassin's Creed 2 denke, denke ich zuerst an dieses Ende. Und das ist ein Problem für mich.
Ist 2 oder Brotherhood, ich kämpfe gegen den Pope am Ende in der Arena? Ich glaube, es ist Brotherhood, oder?
Also, nee, Brotherhood ist der gegen Cesare, den Sohn.
Ah, okay, von. Dann ist das auch zwei, ne? Wo du am Ende einen Fistfight gegen den dicken Pope hat.
Rodrigo. Rodrigo Borgia. Ja, ja. Auch nicht besonders gut. Jedenfalls, also streitbar.
Ja.
Und der Punkt ist, seitdem war ich. Ich meine, als Spieljournalist, wie gesagt, man muss dann fair sein, man muss an den Rest und so weiter und so fort. Aber ich kann nicht leugnen, dass mich seitdem Assassin's Creed nie wieder so extrem gepackt hat, ja, oder so. Weil irgendwie war ein Knick drin. Also auf der persönlichen Ebene. Ich habe immer versucht, sehr fair zu sein, und ich habe auch Spiele sehr gut bewertet. Unter anderem das von dir gehasste Unity. Wie auch immer. Ja, das wäre jetzt ein sehr persönliches Beispiel. Mhm. Aber wenn wir mal als ein allgemeineres Beispiel, nehmen wir doch mal Mass Effect 3. Mass Effect 3 hat ein Ende, was, würde ich sagen, wie wir Amerikaner es ausdrücken, universally despised ist.
Universumlich auf Deutsch.
Universumlich.
Kann man ruhig mal Deutsch reden.
Despisiert.
Ja.
ist das Ende von Mass Effect 3. Ich fand es auch nicht gut. Für mich war es tatsächlich nicht ganz so destruktiv wie für den Rest der Welt, weil ich Mass Effect vorher nicht vergöttert habe. Ich mochte es immer sehr, aber das war jetzt nicht so ein extrem hoher Abfall für mich. Das war vielleicht der Hintergrund. Ein Ende, das nicht gut ist, kann mir wirklich alles versauern. Und du sagst, bei dir ist es gegenteilig. Mhm. Also meinst du mit gegenteilig?
Gegenteilig ist falsch.
Wenn
mir ein Ende nicht gefällt, gefällt mir das richtig gut. Das war ja das Gegenteil. Wenn das Ende
scheiße ist, dann wird der Rest
dadurch nur besser. Das wäre ja das Gegenteil eigentlich. Das
stimmt schon. Ja, aber wie genau geht's dir denn mit Spielenden, die...
Also Mass Effect 3 ist so ein schönes Beispiel, weil es so ein Extrembeispiel eigentlich ist, weil es ja nicht nur das Ende einer Spiele ist, sondern im Grunde das Ende einer 8- oder 6-jährigen Reise war. Oder 5 Jahre, ich weiß nicht genau, was für eine Zeit das war. Und ich vergöttere wirklich Mass Effect 2. Ich finde es eines der besten Spiele aller Zeiten.
Ich mag es auch sehr.
Und dann kam halt Mass Effect 3, und mir fällt tatsächlich heute ein bisschen schwer, wirklich zu rekapitulieren, was meine exakten Gefühle damals waren. Aber ich glaube, das zeigt schon, dass es so schlimm nicht gewesen sein kann. Weil das hätte ich zentraler in meinem Kopf drin, wenn ich das wirklich so verachtet hätte. Ich weiß noch, dass ich unzufrieden war, auf jeden Fall. Aber es war jetzt nicht so, dass ich, wenn ich an Mass Effect 3 denke, warum mir es nicht gefällt, dass ich an das Ende denke. Sondern ich denke ans Writing. Mir hat das Writing nicht so gut gefallen von dem Spiel. Mir haben die Animationen waren dort endgültig veraltet, was endgültig einfach aufgefallen ist. Und mir hat die Art und Weise, wie die alten Figuren teilweise recht so nebenbei implementiert wurden, nicht so gut gefallen. Das sind so die Probleme, die ich mit dem Spiel vor allen Dingen habe. Das Ende ist dann so, das ist doof und schade und hat mir definitiv ein bisschen die Lust, die ersten 1-2 Jahre versaut, die ganze Reihe nochmal zu spielen. Das hatte ich ursprünglich sofort vor, das nochmal 1, 2 und 3 zu spielen und dann mit einem ganz anderen Vorgehen und dann zu sehen, okay, das andere Vorgehen hätte für das große Ende keinen wirklichen Einfluss, weil ich dann einfach mich so entscheide. Darüber bin ich dann aber hinweggekommen und heute denke ich halt an Mass Effect 3 als schlechtestes Mass Effect, Andromeda ausgeklammert, das findet bei mir nicht so
wirklich statt. Der Originaltrilogie,
sagen wir mal. Genau, aber nicht wegen dem Ende, sondern wegen den anderen Gründen, die ich im Kopf habe.
Mass Effect 2 ist ein wundervolles Beispiel, weil ich persönlich liebe Mass Effect 2 auch. Ich liebe es aus anderen Gründen als du. Du findest es ja auch storytechnisch ganz, ganz toll. Ich finde es vor allem cool, unter anderem, weil es einen schönen Cast an Charakteren hat und das finde ich alles sehr nett und sowas.
Also ist für mich auch der Hauptgrund, der nicht der Plot, sondern der Cast.
Ja, aber eine Sache, die ich finde, die Mass Effect ganz toll macht, ist die Suicide Mission am Ende. Ich liebe dieses Ende. Ich mag dieses Finale unheimlich gerne. Und die verschiedenen kleinen Faktoren, je nachdem, was du gemacht hast im Spiel, die sind nicht immer logisch, aber einfach die Auswirkungen zu sehen von, oh cool, ich habe dieses Shield-Upgrade damals mir doch besorgt und jetzt hat dir jemand überlebt, beziehungsweise, oh fuck, ich habe jemanden Falschen in die Mission geschickt, deswegen ist jemand gestorben oder so. Das mochte ich unheimlich gerne. Das ist ein Beispiel für ein gutes Ende. Das richtig viel... nochmal so, wenn ich an Mass Effect 2 denke, denke ich neben dem Cast an das Ende, an dieses Suicide Mission. Und die ist toll. Die macht mir richtig Spaß. Hast du ein Spiel, in dem das Ende dir absolut nicht gefallen hat? Hättest du da spontan eins, so was, wo du sagen würdest...
Jetzt spontan ehrlich gesagt nicht, nee, das fällt mir gerade... Also Mass Effect 3 wäre ein ganz gutes Beispiel tatsächlich gewesen.
Ja, okay.
Ansonsten
Aber wenn du sagst, schon bei dem stehen andere Sachen im Vordergrund, dann ist es vielleicht bei dir auch wirklich einfach nicht so der Fokus.
Für mich ist es voll die Reise, die das macht. Also für mich ist wirklich eher weniger der Endpunkt und mehr tatsächlich die Reise. Das fällt mir auch bei Filmen und sowas recht häufig auf. So dass mir das Ende nicht gefällt, da kann ich recht einfach drüber hinwegsehen. Mhm. Wenn ich natürlich will. Also wenn ich aber sage, ja komm, das ganz, also wenn so ein Film die ganze Zeit auf einen so einen Twist oder sowas aufbaut, da kommen wir wieder auf Heavy Rain zu sprechen, dann ist es natürlich das Ende so zentral für das gesamte Spielerlebnis, dass der Einfluss dann einfach nicht wegzudenken ist. Aber normalerweise bin ich jemand, der eher die Reise betrachtet, ja. Unabhängig davon, wo es dann im Endeffekt endet, ja.
Ich denke, das ist auch wichtig.
Aber ein gutes Ende macht natürlich trotzdem das Spiel besser. Ja. Also Mass Effect 2 ist ein wunderbares Beispiel. Für mich war Red Dead Redemption ein wunderbares Beispiel. Ja. Für mich, das Spiel hat aktiv, wurde nochmal so ein paar Ebenen hat dazu gewonnen durch das Ende für mich. Das sollte man definitiv nicht ignorieren, ja.
Ja. Wie gesagt, Assassin's Creed 2 ist auch nach wie vor immer noch mein persönlicher Liebling, obwohl es genau das Spiel war, in dem das Ende dafür gesorgt hat, dass bei mir dieser Knick entstanden ist. Also ja, es ist wichtig, dass man sich das nicht versauern lässt. Aber das ist ja auch nicht unser Thema. Unser Thema ist ja heute nicht Makel, die unsere ganze Welt zerstören, sondern einfach der eine zentrale Makel an einem ansonsten guten Spiel.
Da könnte man tatsächlich eigentlich grundsätzlich mal das nur als kleiner Bonus, weil wir auch langsam so, glaube ich, zum Ende kommen, aber als kleiner Bonus alle Assassin's Creed Stories nach der ersten Trilogie da. Weil das ist ja wirklich so diese. Wusstest du, dass diese gesamte Plotline mit Minerva, ne, die war ja dann irgendwann, darum geht es ja in 2, und die wird dann ja so ein bisschen wiedergeboren, halb am Ende von 3, ne, das ist ja der Plot, und dann ist sie ja beim Internet. Die ist ja im Internet drin. Mhm. Und das ist dann so der Plot von Black Flag und Unity. Und am Ende von Syndicate, im Syndicate geht es darum, dass so Project Phoenix gebaut, quasi ein Abstergo gebauten Körper für Minerva. Mhm. Und das haben sie ja alles nur so halb irgendwie immer mal so nebenbei, aber haben sich ein bisschen geschämt auch und das nie in die Spiele eingefügt. Das wurde im Comic nebenbei so komplett aufgelöst alles. Die ist tot. Die ist weg. Das ist der zentrale Antagonist der gesamten Assassin's Creed-Reihe. Die wurde in der Zwischenzeit so, ja, nee, die ist tot übrigens.
Das ist, weißt du, die Sache ist, Assassin's Creed, dieser ganze real-life-moderne Plot und so weiter und so fort. Ich verstehe, warum das gemacht wurde. Ich verstehe die grundlegende Idee. Ich fand das, solange es subtil eingesetzt wurde, so im ersten Teil von Assassin's Creed oder sowas, fand ich das vielleicht auch noch ganz reizvoll oder so, aber die haben sich so verrannt damit, ist alles.
Das ist richtig krass.
Plötzlich wurde das, haben sie versucht, das zu epic eigenem Gameplay zu machen und so weiter und so weiter.
Aber auch nur einmal in 3, ne, und dann nie wieder so, oder?
Ja, naja, also es gab dann halt, wo war das jetzt was in Syndicate?
Was denn?
Oder die, nee, Quatsch, das war jetzt in Origins, wo du auch nochmal, du hattest dann diese kleinen Passagen, wo du musst dann zweimal über eine Lücke hüpfen und dann einen Sarg finden im echten Leben und so weiter und so fort. Und dann kannst du erst in der Story weitermachen und ich verstehe nicht, wozu. Das sind einfach nur Bremsschwellen. Das sind einfach nur wirklich, du bräuchtest jetzt mal eine Pause im Pacing des Spiels und dann machen wir mal sowas. Mhm. Das ist alles, wozu das da ist.
Ja.
Das ist einfach kompletter Unsinn. Jedenfalls, ist auch so eine Sache, wo man sagen würde, ich würde jetzt nicht sagen, dass Assassin's Creed ansonsten keine größeren Makel hat, wo man drüber reden könnte oder sowas, stimmt, aber ich würde zumindest sagen, dass das eine Sache ist, die Spielereihe, die Reihe tatsächlich insgesamt sehr ausgebremst hat.
Ja. Ich meine, guck mal, ich hab die fucking Enzyklopädien zu Hause liegen. Ich war da so krass drin, Leo. Und dann irgendwann so bei Unity dann, wo sie ja so ein paar CGI-Sequenzen haben, wo sie sagen, wir sind auch da. Oh, und dann war das Spiel vorbei. Ich habe so richtig gemerkt, wie einfach ein Writer so die Zettel in die Luft geworfen hat. Und gesagt, was soll das? Was ist dies? Wer ist denn Minerva? Oh, ich will nicht. Mach jetzt, okay.
Naja. Du hast die Assassin's Creed Enzyklopädie?
Voll, ich war bis zu Assassin's Creed 3 voll dabei. Hundertprozentig. Ich hätte dir alles erzählen können. Über die gesamte First Civilization, wie die an die Apfel der Eden die erstellt haben und so. Ich fand das richtig geil. Und weil es halt, also ich, so ein bisschen eine Guilty Pleasure ist einfach. Das ist so ein richtig, das ist halt so blöd, diese alte Zivilisation, die Menschen gebaut hat, so ein bisschen, ich finde das toll. Ich mag das sehr. Aber da haben sie dann ja nichts mitgemacht, leider Gottes. Dieses, hier, Ende, Thema Ende. Kennt das geheime Ende von 2 oder, ich glaube es war von Brotherhood, das, wo du, wenn, du sammelst die Collectibles ein und, schaltest dadurch nach und nach eine CGI-Sequenz frei. Oh, erinnerst du dich daran? Da schaltest du die CGI-Sequenz davon frei, wie Adam und Eva den Apfel von Eden klauen. Und was halt davon verliert, ist halt hier ein Stück Technologie. Und Eden ist halt die Stadt, wo die gewohnt haben. Ist halt so blöd, aber da lebe ich für, ne? Da lebe ich für.
Ist die Enzyklopädie signiert von David Cage?
Nein, leider nicht.
Das sollten wir ändern. Wir sollten bei Gelegenheit
irgendwo... Assassin's Creed ist Enzyklopädie von David Cage.
Ihm einfach vorlegen und dann...
Das wäre interessant, ja.
Hier, David, diese Lore ist so blöd, ich dachte, du würdest vielleicht unterschreiben. Ja. Nein, ich verstehe das auch. Ich hätte damit auch wirklich kein Problem. Ich finde das im Gegenteil, diesen ganzen Dan Brown entdecke in
super Kunstwerken,
irgendwelche ja. Illuminati-Zeichen.
Ja, also, super Vergleich.
Ich finde das auch super an sich. Und ich hätte überhaupt kein Problem damit gehabt, wenn es Hintergrundrauschen geblieben wäre. Aber es hat sich für meinen Geschmack zu auf den Vordergrund gedrängt. Ja. Und das war einfach... Und für Hintergrundrauschen, wenn dann das Hintergrundrauschen versucht, mir was vom Pferd zu erzählen, zum Beispiel, dass ich jetzt super traurig sein muss, dass Lucy Stillman gerade abgemuxt wurde oder so. Oh nein, nicht Lucy Stillman.
Ich war so richtig schockiert.
Ich war so richtig schockiert.
Out of all the people.
Ich saß so davor und dachte mir, weißt du, sie wollten ja so einen Snake-Eater-Moment. Sie wollten ja so, du kannst nicht weitermachen, bis du selbst den Knopf drückst, damit sie und so weiter und so fort. Ich saß da vor.
Du warst so gerade in der Küche. Kannst du auf den Knopf kurz drücken? Ich bin gerade, machen wir gerade was zu essen.
Ja, ich drück mal auf den Knopf und gehe auf Klo, damit die Sequenz weiterläuft. So.
Okay, ich glaube, wir müssen demnächst mal eine Hooked on Topic Assassin's Creed Analyse machen, der Geschichte.
Sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, ich glaube, in dem heutigen Thema schlummern auch noch so Unterthemen, wie zum Beispiel Enden oder Twists oder sowas, weil das sind Sachen, die könnte man bei anderen Spielen nochmal separat untersuchen. Da müsste man vorher ein bisschen recherchieren, ein bisschen sammeln, weil das würde mir spontan
bei nicht Enden, so leicht fallen. Ja, da müsst ihr auch nochmal weiter überlegen. Aber spielmechanisch haben wir sind bei der zu einigem gekommen. Vielen, vielen Dank fürs Vorbeikommen, lieber Leo.
Immer gern.
Da haben sich mal die $5 für die Leute richtig gelohnt diese Woche, kann man nicht anders sagen. Vielen, vielen Dank an diese Leute für ihren Support. Ihr haltet den Laden hier am Laufen. Ihr seid meine innere Blumenwiese, mein innerer Reichstag, aber vor Brand. So neu, frisch, mit netten Leuten bewohnt. Das war's für heute. Ich muss schnell abbrechen, bevor ich mich komplett fusselig rede. Ich bedanke mich bei dir, Leo. Wo kann man dich eigentlich noch mal so finden, sag mal?
Ach, weißt du, du weißt doch, wie das ist im Internet, ne? Also es gäbe natürlich so Social-Media-Kanäle, wie sagen wir zum Beispiel Twitter, wo ich einen Kanal habe namens German Guy. Und apropos Kanal.
Ja. Willst du mit mir schwimmen gehen?
Ja, ihr könnt natürlich auch mit mir schwimmen gehen oder ihr könnt meinen Streams zugucken. Ich gehe nämlich ab und zu mal auf Twitch und drücke dort auf den Knopf und dann mache ich Streams. Unter anderem habe ich das heute erwähnte God of War da durchgespielt.
Mhm. Momentan. Was ich übrigens, wo ich mir so dachte, so der arme Leo, weil das so ein richtiges Anti-Let's-Play-Spiel-Ding ist, weil da einfach so viel Leerlauf drin ist, dass ich mir so, weil ich wollte das eigentlich auch ursprünglich mal, macht man das bei Time to 3 vielleicht? Dann habe ich halt gespielt und war so, oh, zum Glück haben wir das nicht gemacht. Deswegen Respekt dafür, dass du das unterhaltsam gehalten hast.
Ich wusste das halt im Vorfeld auch nicht. Es war halt gerade aktuell und ich wollte mit irgendwas, das war unser erstes Spiel, was wir gespielt haben. Gerade nähern wir uns dem Ende unseres Neo-Runs. Mhm. Wir spielen nebenbei aber auch noch andere Spiele. Wir spielen Dark Dungeon, wir haben Community Votes, wir spielen ganz viel Indie-Zeug. Du hattest vorhin Forgotten Anne, glaube ich mal. Nee. Hatten wir vorhin Forgotten
Anne? Hat man hier noch nicht drüber gesprochen, nee. Aber scheint dir im Kopf rumzustehen. Das war
gestern Abend hat ein Freund Forgotten Anne und mein Gehirn funktioniert nicht gut. Ich bin mit Privatfernsehen und Internet groß geworden. Loch du weißt, Kopf. Wie es ist.
Ja, ja.
Aber so ein Spiel spielen wir auch. Forgotten Anne oder Battleship Brigade oder Halcyon 6 oder was weiß ich nicht. Also wir haben ganz viele unterschiedliche Sachen. Der Kanal heißt The German Guy, Z-E-G-E-Erman Guy.
Der Erman Guy, ja, ja.
Erman Guy. Und so heißt auch der Twitter-Kanal. Es gibt auch einen YouTube-Kanal, der da dranhängt, wo man sich Sachen angucken kann. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr vorbeiguckt. Das wäre cool.
Würde mich auch freuen, wenn ihr das mal machen würdet, weil da gibt es viele coole Sachen zu gucken. Wir sehen uns dann bald wieder. Ich will jetzt nichts ankündigen. Seht ihr ja, ob was kommt oder nicht. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Zuhören ist ein Podcast. Vielen Dank für euren Support. Kuss auf den Mund an alle. Bis dann auf wieder. Außer ihr wollt das nicht, dann nicht. Dann kriegt ihr eine unterstützende, eine starke, aber trotzdem vorsichtige Umarmung. Und wenn ihr das auch nicht wollt, dann einfach so ein Nicken. Also dann müsst ihr euch vorstellen, dann stehen wir gerade im gleichen Raum, in gegensätzten Wänden, unsere Blicke treffen uns und wir wissen einfach, das läuft, das ist gut, das wird was und wir nicken uns gewissenhaft zu und mehr muss auch nicht sein. Hm? Sucht euch eine von diesen drei Möglichkeiten aus, die kriegt ihr von mir.
Genau. Ja. Ich werde immer aufdringlicher, wenn Leute mir sagen, sie wollen keinen Kuss.
Leo haut dir mal direkt den Penis ins Gesicht. Das ist auf lange, also erstmal ungewohnt, aber irgendwie heiße ich das, also ich habe es auch genießen gelernt.
Ja, Leute wollen keinen Kuss von mir, sofort Finger in Po. Sofort.
Ja, und mit diesen schönen Worten verabschiede ich mich von euch. Schmelzt nicht, einen schönen Tag noch, Mister, und tschüss. Ciao.